James Coburn.
I really wanted James Coburn, but he was too expensive.
Dico James Coburn che non ho potuto avere.
The Italian cinema is very poor. We got Clint for $15,000. Coburn wanted $25,000. I didn't see any character in Rawhide, only a physical figure.
Solamente una figura fisica. E la cosa che
what struck me most about Clint was his indolent way of moving.
Indolenza nel muoversi.
It seemed to me Clint closely resembled a cat.
Somiglia molto da vicino a un gatto. Che il più grande scrittore western è stato e sarà sempre Omero.
The greatest scriptwriter of westerns was Homer. The archetypes of yesterday's cowboys were Achilles, Ajax, Agamemnon and Hector.
Achille, Aiace, Agamemnon e Hector.
My idea was to bring back the Italian commedia dell'arte.
Genere alla commedia dell'arte italiana. Io penso che la caratteristica dei miei film sia
my films are basically silent films. The dialogue just adds some wit.
Iod Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Howdy.
Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Und zusammen eignen wir uns das vielleicht US-amerikanischste Filmgenre an, kürzen die Helden raus, schmeißen ein paar Särge rein, starren für Ewigkeiten in die Weite der Prärie und in die Augen von Clint Eastwood und erleben dabei nicht nur den Aufstieg und Untergang des Westens, sondern auch der ganzen USA. Denn drei Männer stehen an einem unmarkierten Grab, das genau neben dem von Ennio Morricone liegt und schauen, ob da wirklich ein Batzen Gold drin vergraben ist. Denn heute sprechen wir über alle Filme von Sergio Leone. Denn wenn man sprechen muss, soll man sprechen und nicht schießen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Wolfgang, als ich jung war, glaubte ich an drei Sachen. Marxismus, die erlösende Kraft des Kinos und Dynamit. Heute glaube ich nur noch an Dynamit. Wie ist das bei dir?
Ich halte allen dreien die Treue und das mit dem Dynamit wird manche verwundern, aber wir wissen, meistens wird Macht nicht ganz so friedlich abgegeben und das ist sicherlich auch eine frühe Prägung durch das Kino, ja, dass ich doch erkannt habe, dass mit Dynamit das ein oder andere zu machen ist und das habe ich auch bei Sergio Leone gelernt.
Hast du auch ein paar Sprengmeistertricks abgeguckt von DocuSucker, Lukas?
Klar, Dynamit, wir machen den Weg frei.
Leute, wir sprechen heute über Sergio Leone, mal wieder, wir haben dieses Wort Monolith schon oft gesagt, aber das ist mal wieder einer des Kinos. Habt ihr denn, weil das sind ja tatsächlich auch schon ältere Filme und ich habe das Gefühl, das sind welche, die viele auch schon in ihrer, vielleicht nicht nur Jugend, sondern auch Kindheit irgendwie gesehen haben. Habt ihr eine frühe Historie mit Leone-Filmen?
Ja, ich habe als, ich glaube, 12-Jähriger zum ersten Mal einen Leone-Film gesehen und zwar Spiel mir das Lied vom Tod und ich habe ihn, glaube ich, bei Kabel 1 gesehen zusammen mit meinen Eltern und war unglaublich gebannt von diesem Film, von Claudia Cardinale, aber auch eben von diesen Einstellungen, die mich damals extrem fasziniert haben, dass man so nah Gesichter zeigt, dass man zum Teil nur die Augen noch sehen kann. Das war eine sehr, sehr frühe Erfahrung mit Sergio Leone und die ist dann auch hängen geblieben und ich kann mich immer an diesen ersten Moment, in dem ich den Film gesehen habe, wieder erinnern, wenn ich mir dann heute nochmal Spiel mir das Lied vom Tod ansehe.
Naja, ich glaube, bei mir ist der Blick nicht derartig nostalgisch geprägt. Ich habe Leones Film sehr viel später gesehen. Das ist ja auch einer dieser Regisseure, die meisten, die wir hier besprechen, sind Regisseure dieser Art, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, die einfach so zentral sind für das Kino, Monumente oder Monolithen, wie du gerade schon beschrieben hast. Und gerade Leone ist ja an so einer Schnittstelle zwischen einer bestimmten Art von Cinephilie, die zum Beispiel dieses italienische Kino liebt, die dann auch diese Polizeifilme oder den Giallo liebt und ja, interessierte Kunstfilmkritiker. Er bespielt ja alle Felder, er reicht sich ja nach ganz oben hinauf und lässt sich auch ganz nach unten hinabsinken. Deshalb, natürlich habe ich auch Erfahrung mit ihm, aber keine besonders starken
persönlichen. Verbindet so vieles, ne? So verschiedene Stile ist ganz prägend für ganz viele Regisseure, die wir heute haben, kommt aber eben ja aus der eigentlich eher einer, in Anführungsstrichen, trashigen Richtung, der er dann so einen neuen Glanz verleiht und die dann irgendwann auch, weiß ich nicht, ihn bis nach Cannes bringt und so weiter, wenn sich da vorher niemand für ihn interessiert hat, so richtig, zumindest mit seinem zweiten großen Film. Und ja, ich habe auch diese Filme nicht als Kind, ich kam einfach auch eh nicht aus einem Elternhaus, wo einfach viele Filme geguckt wurden und nur The Good, The Bad and the Ugly mal gesehen und jetzt den Rest nachgeholt. Und ich war ja hier schon so demütig, als wir über Tarkovsky geredet haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass sich das nochmal so auf die Spitze treibt, denn Sergio Leones Kino ist wirklich eins, mit dem ich fast gar nichts anfangen kann. Ich will das nicht kritisieren, aber ich habe wirklich auch beim nochmal schauen gemerkt, für mein ADHS-Gehirn ist es sehr, also ich schweife so oft ab, wenn ich diese Filme sehe. Ich vergesse so oft, wer die Charaktere sind. Ich vergesse, nachdem ich einen Film gesehen habe, was eigentlich im Film davor überhaupt passiert ist. So, ich finde das Werk auch sehr gleichförmig. Da werden wir natürlich noch sehen, wie sich die stark unterscheiden. Gleichzeitig muss das natürlich auch so ein bisschen so sein, wenn man quasi, er hat es nicht erfunden, ne, den Italo-Western oder den Spaghetti-Western, aber so ein bisschen ein Genre kreiert, vor allem innerhalb von ja 3 Jahren, wo diese drei sehr wichtigen Filme da rausgekommen sind am Anfang so. Aber ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, wie das Gespräch wird und werde euch wahrscheinlich eher mehr zuhören, als hier meine Meinung dazu abzugeben. Denn das ist wie so, ich weiß auch nicht, ich bin über die persönliche Präferenz nicht hinausgekommen beim Schauen. Ich fand manches sehr gut, aber und auch in Teilen sehr gut, aber ich muss tatsächlich sagen, es hat keine neue Liebe bei mir entfacht, nochmal die Filme jetzt oder zum ersten Mal von Leone zu sehen.
Ein Schock. Mir ging es da anders. Ich habe sie, ja, ich bin ganz, ganz, ganz schockiert. Ich habe sie jetzt wieder gesehen und wieder festgestellt, wie großartig sie sind, oder ich merke dann immer, ich hatte sie gar nicht so gut in Erinnerung. Sie sind dann nochmal besser mit ein paar Abstrichen immer mal wieder, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt verstanden, das hätte man nicht noch dreimal sehen müssen, aber gerade die drei letzten Filme, die so phänomenal sind, ich habe einen einzigen Film jetzt wieder zum ersten Mal gesehen, die anderen kannte ich, und das war der Koloss von Rhodos, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen gehabt, und ja, darüber werden wir ja sprechen, dass ich da vielleicht nicht das Allergrößte verpasst hatte bislang.
Ich glaube aber, ja. dieser Aspekt, dass man sich schwer an diese Filme erinnert, liegt auch in ihnen angelegt. Die sind ja zum einen schon selbst so Erinnerungsbilder und haben auch so ein bisschen so eine Qualität von, ja, Märchen oder Träumen. Vor allen Dingen aber zerfallen sie ja auch eher so in Situationen als in zusammenhängende Plots. Und ich merkte auch, dass, wenn man diese jetzt alle in so kurzer Zeit sieht, dass sie dann doch sehr zusammenfließen. Also es gibt schon eine sehr große Einheitlichkeit dieses Werks. Das hat ja auch gerade Christian schon so ein bisschen angedeutet.
Ja, habt ihr denn das Gefühl, weil vorhin du meintest gerade so, man findet immer noch neue Sachen, die sind ja viel besser, als man dachte. Und ich hatte so das Gefühl, also das ist vielleicht bei Once Upon a Time in America nochmal anders. Da würde ich zum Beispiel sagen, ja, da sieht man sehr, sehr viel drin. Aber irgendwie, während ich das so geguckt habe, habe ich so das Gefühl, das war so einflussreich. Und es hat so viele Sachen, die ich kenne, so direkt beeinflusst, dass man wirklich, ja, wenn man das sieht, merkt, ah, okay, diese Szene hat Tarantino einfach quasi 1:1 übernommen. Und diesmal sitzt halt ja. Hans Lander an der anderen Seite vom Tisch und so weiter. Dass ich so das Gefühl hatte, so, es ist schon wie, ich weiß auch nicht, es wurde schon fertig interpretiert. Es ist schon fair, es hatte schon seinen Einfluss so, und dieser Einfluss ist auf mich jetzt nicht mehr so richtig da. Habt ihr denn auch bei den, weiß ich nicht, für eine Handvoll Dollar zum Beispiel das Gefühl, wenn ihr den heute seht, so, ah, da ist immer noch sehr viel drin, was für mich heute relevant ist oder was heute nochmal neue Anknüpfungspunkte bietet?
Interpretatorisch sicherlich nicht. Also nicht, dass ich jetzt denke, jetzt muss ich nochmal über den Western oder über Amerika oder über die Zivilisation ganz neu nachdenken. Das hat man recht schnell dann auch begriffen, und da kann man dann das eine oder andere noch dazu zusammeln, aber da wird nicht jetzt nochmal ein ganz neues Fass aufgemacht, wenn man sich einem solchen Film widmet. Es sind eher solche kleinen Details, man achtet eben auf gewisse Dinge mehr, schaut auch mal, wie sind so die Redeanteile, wer spricht da, wie viel. Man kann auch dann eben erkennen schauspielerische Unterschiede, also wo kommt das eigentlich her? Zum einen haben wir Clint Eastwood, der aus Amerika kommt und eigentlich nur so eine Präsenz ist und gar gar nicht viel spielt, einfach da ist. Und dann haben wir aber solche Schauspieler, die übermäßig grimassieren, die eigentlich uns an Commedia dell'arte oder so erinnern. Und da gibt's ja auch ganz klare Bezüge dann bei ihm. Und dass man dann auch wiederum Bezüge von Leone zu anderen sieht. Also dass man sagt, ach ja, Moment, da gab's ja den Western Vera Cruz und da gab's ja den John Ford und so und so und so. Und dann merkt man eben, wie versatzstückhaft das auch ist und dass also das auch schon ganz zitathaft ist. Und dann werden eben diese Filme auch wieder heute zu Zitaten. Und es stimmt, es zerfällt auch so. Also man kann jetzt, wenn man einzelne Szenen sieht, vielleicht nicht gerade sagen, war das jetzt Dollar-Trilogie Part 1, 2 oder 3. Das gebe ich gerne zu, dass das mitunter schwerfällt, wenn man sie nicht gerade gesehen hat. Aber ich finde es dann nach wie vor eigentlich großartig, dass wir es hier mit Filmen zu tun haben, die sich extrem viel Zeit lassen. Du sagst, Christian, da verlässt sich dann auch deine Geduld. Aber wir haben ja Filme auch hier, die extremst erfolgreich waren, also Publikumsmagneten ja. waren. Die Dollar-Trilogie gehört zu den erfolgreichsten Filmen Italiens. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss allerdings dazu sagen, La Dolce Vita war auch extrem erfolgreich. Also es waren in den 60er, 70er Jahren schon ein sehr cineastisches Publikum offenbar. Aber das zeigt schon etwas anderes nochmal. Also dass man hier schafft, zum einen populärste Unterhaltung zu bieten und zum anderen aber sich dann auch Dinge herauszunehmen, die man sonst eher in einem Tarkovsky-Film vermutet, der aber nie so ein großes Publikum haben würde.
Ja, ich habe ein Buch gelesen, All About Sergio Leone von Oreste de Fornani. Ist es ganz witzig, weil das ist so ganz viel bebildert. Das ist fast wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Magazin eigentlich gemacht, wo er auch über die verschiedenen Filme und so weiter redet. Und irgendwo ist so eine Anekdote, dass Sergio Leone erzählt hat, dass ihn irgendwann mal so Fans getroffen haben und ihm erzählt haben, ah, wie war das denn jetzt eigentlich nochmal? Ich glaube, am Ende von Dollar 2, was war dann nochmal das Motiv von dem und dem, und die Frage wurde gestellt, weil diese Filme so massive Happenings waren, dass die Leute wirklich gebrüllt haben im Kino und man so Zeilen gar nicht verstanden hat. Also man hat als Publikum gar nicht gewusst, was wurde denn da jetzt eigentlich gesagt, war das jetzt seine Tochter oder seine Schwester und so weiter so, und deswegen, also das muss man sich auch nochmal vorstellen, so, das genau, ich finde auch, dass ich war schon manchmal ein bisschen an unsere Slow Cinema Folge, die wir gemacht haben, Lukas erinnert, dass das auf jeden Fall auch so eine Art damit auf jeden Fall auf Aspekte mit reingezählt werden kann und trotzdem man sich das wirklich nochmal ins Gedächtnis rufen muss, dass diese Filme unfassbar erfolgreich waren, ne? Also gerade die frühen Western, die er gemacht hat. Ich glaube, Dakiyosaka da nicht mehr, aber die anderen auf jeden Fall totale Hits. Oder zum Beispiel auch, dass ich wusste, mir war auch so, ach hier, Once Upon a Time in the West, welcher ist denn das nochmal? Und dann so, ach ja, klar, spiel mir das Lied vom Tod. Der war ja zum Beispiel gerade in Deutschland super erfolgreich, ne? Und deswegen haben sich so Sachen wie Irgendeiner wartet immer oder sowas bis in den Alltagssprachgebrauch mit rein, mit manifestiert und sowas, ne? Also das muss man auf jeden Fall auch im Kopf behalten, dass das nicht jetzt irgendwelche Western waren. Natürlich auch keine frühen Western, denn ich glaube auch viele, die vielleicht auch da nicht so bewandert sind, wie ich es auch war, denken so, ja klar, Leone, das sind ja so klassische Western, aber es sind ja eigentlich gerade nicht. Und das, ich glaube, deswegen nehme ich auch, wenn man das so sieht, dass man manchmal einerseits nicht versteht, wie erfolgreich war das eigentlich, und andererseits auch nicht, wie ist das gerade anders zum Western? Also was macht Leone eigentlich gerade hier nicht, was wir normalerweise sehen? Ne? Also diese Leerstellen, die da auch drin sind, wo er sich gerade abwendet von dem, was man eigentlich macht. So, das ist ja auch das Interessante daran. Ja. Lukas, hast du Lust zu erzählen, um wen es sich hier eigentlich handelt?
Ja, das sind lange Filme, das sind lange Filme, ich hole deshalb auch ein bisschen aus. Also, Sergio Leone wird 1929 in Rom geboren und stirbt dort dann auch 60 Jahre später. Durch seine Eltern hat er schon in frühester Kindheit Kontakt zur Filmwelt. Seine Mutter ist Stummfilmschauspielerin, sein Vater Regisseur. Leone hat das so beschrieben: Ich wurde mit einer Fliege aus Zelluloid am Kragen geboren. Sein Vater hat schlechte Erfahrungen im Filmgeschäft gemacht, gerade unter den Faschisten, und rät seinem Sohn stark von dieser Welt ab, natürlich ohne jeden Erfolg. Gerade amerikanische Popkultur, Comics und Hollywood haben es dem jungen Sergio Leone total angetan. Unter Mussolini verschwindet diese traumhafte Parallelwelt. Das Ferne wird plötzlich unerreichbar und dadurch natürlich nur noch begehrenswerter und anziehender. Leone hat immer wieder beschrieben, dass er als Regisseur den überlebensgroßen, magischen Kinoerfahrungen seiner Kindheit nachgeeifert hat. Das macht seine Filme so ein bisschen zu Märchen. Zwei tragen das Es war einmal ja sogar im Titel. Es macht sie aber auch melancholisch, weil sie etwas zeigen, das es nicht mehr gibt, etwas, das nur noch als Erinnerung existiert. Sie arbeiten sich an Mythen und Archetypen ab, sie blicken mit dem Auge des Europäers auf Amerika und geben ihren Geschichten einen neuen Kontext. Sein Biograf Christopher Frayling nennt ihn den ersten postmodernen Regisseur. In einem Interview mit genau diesem Biografen erzählt Leone auch, in meiner Kindheit war Amerika eine Religion. Dann traten tatsächliche Amerikaner in mein Leben in Jeeps und haben meine Träume erschüttert. Und auch die Illusion ihrer Western kann er irgendwann nicht mehr glauben. Die sind ihm viel zu triumphal. Sein Projekt ist deshalb, glaube ich, ein ziemlich komplexes. Er liebt den amerikanischen Western, er will ihn aber an vielen Stellen auch kritisieren. Das heißt, seine Filme sind dann oft brutaler, zynischer und vor allen Dingen frei vielleicht von diesen Illusionen, frei von der Hoffnung, dass die Zivilisation, die auf den wilden Westen folgt, dass sie wirklich besser ist. Sein Kino ist, glaube ich, deshalb auch eins immer von Attraktion und Aversion, von Nähe und Distanz dadurch auch. Und das sehen wir ja vor allen Dingen in der Form extrem stark. Wir haben entweder totalen oder diese extremen Nahaufnahmen, die dann vielleicht nur noch Augen zeigen. Der Kritiker Adrian Martin nannte seine Filme Oden an das menschliche Gesicht. Einen kleinen Schritt zurück, seine Ausbildung erfährt er im italienischen Studiosystem, vor allem eben in den gewaltigen Komplexen der Cinecittà im Südosten Roms. Leone versucht sich als Statist, als Regieassistent, als Second Unit Director und eben auch als Drehbuchautor. Er arbeitet zum Beispiel mit Neorealisten wie Vittorio De Sica zusammen. Bei Fahrraddiebe ist er nicht nur der fünfte Assistent oder so, sondern spielt in ein, zwei Szenen mit. Er assistiert aber vor allen Dingen auch vielen großen amerikanischen Regisseuren. Anthony Mann, Robert Wise, Roel Walsh, William Wyler. Insgesamt sind das fast 60 Filme. Dann kommt die folgende Situation. Sein Mentor Mario Bonnard wird krank und er muss für ihn 1959 die letzten Tage von Pompeji vollenden. Seine erste richtige Regieerfahrung. 1961 dreht er dann mit exakt demselben Team seine erste auch als solche anerkannte Regiearbeit, Der Koloss von Rhodos, ein Sandalenfilm, der vor allem dreht, um seine Hochzeitsreise zu bezahlen. Dann kommen die 60er, die Welle dieser Historienschinken, die in Italien wahnsinnig erfolgreich waren, eigentlich in ganz Europa, ebbt so ein bisschen ab. Und die Karl-May-Filme werden erfolgreich und geben so ein bisschen eine neue Stoßrichtung vor. Deshalb dreht Leone dann 64 für eine Handvoll Dollar. Nicht den ersten, sondern den 26. oder so, aber sicher den prägenden Italo-Western. Ein rauer Low-Budget-Film, inspiriert von Akira Kurosawas Samurai-Geschichte Yojimbo. Inspiriert oder geklaut, so ein bisschen, das ist eine Diskussion, die man auch vor Gericht geklärt hat. Produziert mit spanischen, italienischen und deutschen Geldern und eben mit einem amerikanischen Hauptdarsteller, Clint Eastwood. Der war günstiger als Charles Bronson und im Gegensatz zu James Coburn und Henry Fonda auch verfügbar. Und ja, sie drehten drei Filme zusammen, der Rest ist Geschichte. Das ist tatsächlich auch seine erste Zusammenarbeit mit dem Komponisten Ennio Morricone, der für alle folgenden Leone-Filme die Musik beisteuerte und Rhythmus und Stimmung entscheidend mitprägt. Also es gibt ja immer wieder auch diese Vergleiche durchaus mit der Oper. Es ist aber auch vielleicht noch eine andere Premiere. Er arbeitet auch das erste Mal mit seinem Designer und Architekten Carlo Simi zusammen, der die Kulissen und Kostüme für fast alle seiner Filme entwirft. Und es folgen dann innerhalb von 2 Jahren für ein paar Dollar mehr und 2 glorreiche Halunken. Und die bilden dann eben die Mann ohne Namen oder auch die Dollar-Trilogie. Die Filme sind wahnsinnig erfolgreich. Jeder neue ist teurer, länger, größer als der letzte. Leone wird geduldiger, das haben wir ja schon angesprochen. Die Momente von der Gewalt und alles vor dem Schuss zögert sich immer weiter hinaus. Plots waren bei Leone eigentlich nie so wahnsinnig wichtig. Hier scheint dann oft eigentlich fast gar nichts mehr zu geschehen. Er beschreibt das so, ich bin kein Actionregisseur, sondern ein Regisseur von Gesten und Stille. Oder eben auch, das ist vielleicht das berühmtere Zitat, mein Hauptdarsteller ist die Zeit. Und hier merkt man auch, wie wichtig traumartige Rückblenden werden. Die entwickeln sich zu einem sehr präsenten Stilmittel. Schon nach diesen 3 Italo-Western will Leone eigentlich keine mehr drehen. Er hatte ein festes Traumprojekt, es war einmal in Amerika. Bis das aber erscheint, vergehen noch fast 20 Jahre. Stattdessen zieht dann also der Italo-Western 1968 mit Spiel mir das Lied vom Tod nach in die USA. Und 1971 folgt Todesmelodie mit Rod Steiger über die Revolution in Mexiko 1913. Die restlichen 70er Jahre verbringt Leone dann fast nur noch damit, Mittel fürs war einmal in Amerika zu sammeln. Das Scheitern von wahnsinnig ambitionierten Projekten wie Heaven's Gate und seine gesundheitlichen Probleme stellen sich als große Hindernisse dar. Man merkt, dass diese Ära der des New Hollywoods und auch der Auteurs so ein bisschen zu Ende geht, zumindest im Studio. Aber diese vierstündige, drei Zeitebenen umfassende Gangstergeschichte erscheint schließlich 1984, schließt seine zweite Trilogie, die Amerika-Trilogie, ab, erhält, wie schon angesprochen, endlose Standing Ovations in Cannes und auch Leone hält das für seinen besten Film mit weitem Abstand. Es ist eigentlich auch sein letzter. 1989 stirbt er an einem Herzinfarkt während den Dreharbeiten bzw. während den Vorbereitungen für einen Film über die Belagerung von Leningrad, den er mit russischem Geld finanzieren sollte. Leone wird zu seiner Lebzeit von Kritikern oft stark abgelehnt und erst im Laufe der Zeit wird er zum Kult, zum Kanon und zum Klassikerregisseur erhoben, auch durch zum Beispiel die Arbeit von seinem Biografen. Aber mal sehen, was wir zu dieser Einordnung hier noch beizutragen haben.
The fabulous Colossus astride the harbor of Rhodes, city of sin. A pagan fortress with an evil purpose. Behind its eyes, cruel warriors watch the devastation they have wrought. Within its walls, the temple of the devil worshippers, as the great god Moloch incites its followers into a raging fury of ecstasy and terror. And behind the wicked heart of the Colossus, the fiendish torture chamber. Yeah! Fighting back against terror like this was almost sure death. But one man gambled his fantastic strength and valor. Dario the Daring, portrayed by Rory Calhoun, star of the Texan. Racing at the head of a band of reckless horsemen, defying the treachery of a beautiful princess.
Don't you have the sense to realize you're in danger?
Who would look for me here at this time of night?
Sworn enemies, these two, but still drawn together by their desire for each other. Colossus of Rhodes is one motion picture that for bigness and excitement has the right to be called colossal.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann lass uns doch direkt mal einfach in die Filme reingehen und mal anfangen mit dem Koloss von Rhodos vielleicht. Du hast den anderen, an dem er den anderen Sandalenfilm, jetzt habe ich vergessen, die letzten Tage von Pompeji oder wie der hieß, hast du ihn auch gesehen, Lukas? Du meintest, glaube ich, mal zu mir, du hast seine beiden ersten Sandalenfilme geschaut.
Ja, der ist ähnlich uninteressant wie der Koloss von Rhodos und noch weniger von Sergio Leone selbst geprägt. Also ich würde das auch nicht anraten, irgendjemand sich da wirklich die Mühe zu machen, den zu suchen. Ich glaube, dieses pompöse, übersteigerte des Historiens oder des Sandalenfilms, das findet man auch in interessanterer Form, weil in größerer Form in Hollywood. Ich glaube, dafür muss man nicht nach Italien.
Ja, 1961 kommt dann, ne, der Koloss von Rhodos und das war so witzig, ich habe den gesehen, fand den auch wirklich richtig schlecht und habe mich dann im Nachhinein gefragt, worum geht's da eigentlich? Und wenn man diesen Wikipedia-Artikel liest, dann hat man auch keine Ahnung, weil hier so viele verschiedene Player drin sind. Also die Kurzbeschreibung ist, dass der athenische Held Darios im Urlaub in Rhodos ist und dann in so einen Konflikt involviert wird. Gibt zwei verschiedene Plots, die den König überwerfen wollen. Einmal sind das Patrioten aus Rhodos und dann phönizianische Agenten. Und immer, wenn ich mich versucht habe, daran zu erinnern, was ist da? Ach, war da nicht das? Und dann ist mir immer wieder aufgefallen, ach nee, das war Spartacus von Kubrick, woran du dich gerade erinnerst. Was ich auch für den viel besseren Film halte. Wolfgang, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen und du warst auch nicht so begeistert, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und ich wäre auch nicht imstande, dir jetzt die Handlung vernünftig wiederzugeben. Ja, es ist auch verrückt, dass man es offenbar nicht schafft, so einen doch ganz guten Plot, den man, glaube ich, also daraus ziehen könnte, dann auch vernünftig zu gestalten, sondern dass das alles Kraut und Rüben ineinander geht. Dann gibt es elendlange Kampfszenen, die man aber auch jetzt schon in allen Hollywood-Sandalenfilmen besser gesehen hat. Die Schauspieler sind auch, eher problematisch. Man sucht ja dann einen solchen Film eigentlich nach Spuren ab, die auf das verweisen, was danach kommt. Bei Kubrick haben wir ja auch über die frühen Filme kurz gesprochen und da konnten wir ja sehen, aha, da gibt es schon das eine oder andere, auch wenn das noch nicht die Kubrick-Filme sind. Aber hier fällt es nun sehr, sehr schwer, so etwas wie eine eigene Handschrift ausfindig zu machen, was ja bei den anderen Filmen ganz leicht ist. Also selbst jemand, der noch nie einen Leone Leone-Film gesehen hat, erkennt einen Leone-Film, würde ich behaupten. Und hier kann man auch sagen, gut, es gibt so ein paar Einstellungen, ein paar Nahaufnahmen, die darauf hindeuten. Ich glaube, es gibt zwei Momente, in denen geritten wird auf Pferden. Und da habe ich tatsächlich den Eindruck, vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein, dass hier Leone ein bisschen mehr bei sich selbst ist und dass diese Szenen eigentlich atmosphärisch ganz gut funktionieren, aber die sind sehr kurz und der Rest ist eben Pomp und zeigt eben auch, wie eigentlich dieses Studiosystem in Italien unter großen Auflösungserscheinungen litt und wie wichtig es dann war, dass ein Leone kommt und sagt, ich erneuere das jetzt mal mit ganz schmutzigen Filmen. Und hier, das ist halt, das ist kein Film, der im Prinzip zu seiner Filmografie in dem Sinne zählt, dass er sagt, dass also es gibt mit diesem Film, wenn man den mit reinnimmt, kein Gesamtwerk, kein abgeschlossenes Oeuvre. Man kann eigentlich sagen, oder ich würde so weit gehen zu sagen, das Leben des Filmemachers beginnt mit der Dollar-Trilogie und nicht mit der Koloss von Rhodos.
Lukas, hast du da auch irgendwas noch aber drin gesehen? Weil du hast so ein bisschen fragend eingeworfen, als Wolfgang meinte, man erkennt ja gar nichts.
Ich würde argumentieren, diese Faszination mit Folter, mit Attacken auf den menschlichen Körpern in einer strukturierten und systematischen Weise, wie wir sie in den späteren Leone-Filmen dann immer wieder sehen, vor allen Dingen diesen endlos langen Szenen, in denen einzelne Personen verprügelt werden, die kündigen sich hier vielleicht so ein bisschen an. Und man merkt auch, dass er da so eine grimmige Faszination für entwickelt hat, schon in dieser frühen Phase. Also wenn da Leute in so Maschinen zerdehnt oder irgendwie zerquetscht oder verprügelt werden, da merkt man schon, auch da ist er vielleicht ein wenig bei sich. Darüber hinaus würde ich Wolfgang natürlich völlig zustimmen und auch sagen, ja, sein Debütfilm ist dann der nächste für eine Handvoll Dollar.
Lass doch lieber über den reden, der kommt 1964 raus und in der Hauptrolle ist jemand, ja, den man eigentlich so im Kino noch gar nicht so richtig kannte zu der Zeit, nämlich Clint Eastwood, der spielt den Mann ohne Namen, der in ein mexikanisches Dorf kommt und da gibt es so einen Machtkampf zwischen dem Sheriff und drei Brüdern, der sich in diesem Dorf abspielt und er gerät so ein bisschen zwischen die Fronten und fängt dann an, sich zu verdingen, eigentlich so als Söldner für die beiden immer wieder und sie dann gegeneinander auszuspielen. Du hast es gesagt, ja, man könnte wohlwollend sagen, ein Remake von Akira Kurosawas Yojimbo, der von 1961 ist, also der ist jetzt gar nicht irgendwie da schon ewig alt, sondern ist auch eigentlich noch ein recht neuer Film
zu dieser Zeit. Zumal er in Italien erst 63 gelaufen ist.
Okay, siehst du mal, also ne, und das finde ich schon interessant, dass ein Regisseur mit seinem ersten quasi richtigen Film, der für seinen Stil steht, sich eigentlich bedient bei einem anderen Regisseur, das eigentlich abkupfert, auch ja sehr wenig mit diesem Film dann am Ende verdient, weil die japanischen Produzenten dann eben diesen Rechtsstreit ja auch gewinnen. Also ich glaube, sie kriegen alles Geld, was in zum Beispiel Japan und Asien, glaube ich, mit dem Film gemacht wird und 15% von dem, was weltweit damit eingenommen wurde. Und es ist ganz interessant, wenn man sich vorher eben Yojimbo anschaut, weil das natürlich da so eine sehr ehrenhafte Samurai-Geschichte ist und wir dann sehen, wie macht es jemand anders? Er behält die Plotpoints eigentlich bei, aber es ist alles natürlich viel dreckiger, viel staubiger und so weiter. Und wir haben diesen unfassbaren, also ich habe gesagt, dass ich zum Kino von Leone nicht immer so einen guten Zugang finde, aber Clint Eastwood, also das ist für mich wirklich, auch wenn man es jetzt sieht, unfassbar, weil er so abgehalftert ist, aber auch so ein Schönling ist irgendwie. Und ein Freund meinte dann von mir, ja, wie ein schönes Stück Holz. Und das finde ich, das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Ich finde das, und wenn man so hört, auch wie der Produktionsprozess war, die hatten ja ganz wenig Geld. Clint Eastwood sagt selber, Leone hat ja irgendwie gar kein Englisch gesprochen auch. Also man konnte sich gar nicht so richtig kommunizieren. Und auch da, wo sie das gedreht haben, auch die späteren Filme, konnte man sich ganz schwer verständigen und so weiter. Und die haben gedreht. Die auch diese Sachen, die Clint Eastwood hatte, also den Hut, den Poncho und so weiter, das sind alles Dinge, die gab es nur einmal, also die hat er dann immer mitgenommen auf sein Hotelzimmer, hat dann wieder mitgebracht und durfte er quasi nicht verlieren und so weiter. Also wir merken eigentlich, wie rough diese Filme entstanden sind. Im gleichen Drehort haben sie dann, glaube ich, danach noch irgendeinen anderen Italo-Western direkt gedreht, an den gleichen Sets und so weiter. Und trotzdem finde ich, ja, wir müssen ja sowohl über Morricone auch, als auch über Clint Eastwood sprechen, und Clint Eastwood ist schon unfassbar, oder, in diesen drei Filmen?
Ja, Leone hat ja selber auch eine sehr ähnliche Metapher wie dein Freund gefunden und hat gesagt, ja, Clint Eastwood war hier so ein bisschen wie so ein unbehauener Marmorblock, so wie bei Michelangelo oder sowas. Also das ist dann vielleicht noch ein bisschen vornehmer als das Stück Holz.
Und er war einer, der in Hollywood ja eine Serienkarriere hingelegt hat, aber nicht so, dass er jetzt übermäßig berühmt war. Und Clint Eastwood wusste eigentlich nicht so recht, wohin mit der Karriere, und hätte aber auch wohl nicht erwartet, dass das ein solcher Überraschungserfolg ist, der ihm dann auch alle Türen in Hollywood wieder öffnete. Und das sind eigentlich ganz schöne Kulturtransfers, die man hier beobachten kann. Also ohnehin haben wir es ja eben mit einem Film zu tun, den man, naja, freundlich, wie du sagst, als Remake bezeichnen kann. Also der bezieht sich auf ein japanisches Vorbild, den Kurosawa. Und Kurosawa hat ja schon auch für die glorreichen Sieben Pate gestanden, also mit den Sieben Samurai. Dass wir also hier einen Transfer haben vom Samurai-Film hin zum Western, beziehungsweise hier zum Italo-Western, der sich wiederum ganz viel Amerikanisches aneignet. Und das führt dann wieder dazu, dass dann eben der Amerikaner Clint Eastwood in seiner eigenen Heimat auch Karriere machen kann und dort dann der Western-Star schlechthin wird. Im Übrigen auch nicht vergessen sollten wir, auch wenn sie gar nicht so viel spricht in diesem Film, Marianne Koch, eine deutsche Schauspielerin, die auch noch lebt, die ja Ärztin geworden ist dann nach ihrer Schauspielkarriere. Und die Älteren werden sich erinnern an den Satz Ado-Gardinen, die mit der Goldkante, also als Werbefigur war sie dann auch präsent. Aber das ist eigentlich ganz, ganz schön, dass man also auf sehr viel ausländische Schauspieler zurückgegriffen hat. Später haben wir dann auch noch Klaus Kinski, und ich finde es einfach sehr, sehr faszinierend, wie er sicherlich hier den Kurosawa kopiert. Das ist ja ganz klar. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, Christian, er macht dann was anderes. Es ist noch viel verdreckter, überhaupt was ganz Besonderes, wie unheimlich authentisch verdreckt das ist. Also es scheint wirklich so zu sein. Man hat ja fast den Eindruck, die Schauspieler seien da vor 3 Monaten erstmal ausgesetzt worden, sollen sich dann jetzt mal 3 Monate mit Dreck einpökeln und dann wird gedreht. Und nicht so, wie wir das heute oft kennen, wenn da ein bisschen Dreck ist, dann merken wir, ach, da wurde aber viel geschminkt. Also das ist sehr, sehr authentisch.
Auch heute beim Western, ne? Also wenn wir heute so manchmal so, was heißt Billigproduktion, aber es ist ja so, ich habe irgendwann mal, als ich in Tansania ein Praktikum gemacht habe, jemanden getroffen aus New Mexico, der aus so einer Stadt kommt, ne? Also wo das alles aufgebaut ist quasi, und er meint auch, ja, deswegen werden auch in den USA natürlich jedes Jahr irgendwie 2-3 Western gedreht, weil wir haben die ganzen Sets, wir müssen beschäftigt sein, so, da machen wir das. Und man hat das ja, also zum Beispiel bei diesem Remake von Die glorreichen Sieben, ne? Wie clean das alles aussieht, ne? So, das ist ja echt was, was man, also, wo ich auch immer, also daran kann ich mich wirklich laben, auch bei den Leone-Filmen, weil ich wirklich denke, das hat auch so eine ganz eigene Schönheit, finde ich. Ja.
Da wird wirklich geschwitzt, und die kommen nicht aus dem 5-Sterne-Hotel raus und ziehen sich dann mal grad einen Kittel an. Und wenn ich noch einen Hinweis machen kann, es ist ja eigentlich ganz lustig, wie sich Leone gerechtfertigt hat für das Plagiat. Er bezog sich nämlich auf jemand anders dabei. Er sagt, nee, das ist gar nicht Kurosawa, auf Hammond und auf Goldoni. Und zwar auf das Stück Der Diener zweier Herren. Und das ist ja Clint Eastwood hier auch. Er dient eben beiden und trickst beide damit aus. Und dass er sich da auf die Commedia dell'arte, auf ein Stück von, ich glaube, 1740, 45 bezieht, ist es nochmal sehr schön, dass er wirklich auch einen italienischen Touch in die Sache reinbringt, dass er eben einen Humor dort reinbringt, eine Ironie, die sich ja dann auch durch die Dollar-Trilogie durchziehen wird. Und das sind eben Typen der italienischen Komödie, und die sind dann eben nicht von Kurosawa.
Und es ist vor allem ja die Form des Komödiantischen so präsent. Also auch Action-Szenen oder Duell-Szenen sind ja so auf Pointen hingeschrieben. Auch die Dialoge sind ja eigentlich selten irgendwie ein Austausch irgendwie von tatsächlichen Informationen. Das mag auch vorkommen. Aber vor allen Dingen geht es darum, am Ende diesen prägnanten Satz, den coolsten Spruch irgendwie zu haben. Und ich finde, hier etabliert sich auch etwas, das in den folgenden Filmen dann irgendwie noch präsenter wird. Wir wissen ja, es geht wahnsinnig viel um diese Gesichter. Und ich habe oft das Gefühl, es gewinnt hier natürlich nicht der Gute. Also die Moral ist hier ausgeblendet. Dafür ist diese erste Szene ja schon programmatisch. Da diese Gleichgültigkeit, dass da jemand verfolgt und attackiert wird, gerade jemand so Unschuldiges. Dann gewinnt aber auch nicht irgendwie der Stärkste oder der Gnadenlose. Ich habe oft das Gefühl, es gewinnt so der Ikonischste, der am ehesten so einen Westernhelden verkörpern kann. Also es gibt ja fast so einen seltsamen Ikonenzwang. Und am Ende wird ja Clint Eastwood, Leone beschreibt ihn als, er spielt immer mit heruntergelassenem Visier, wird ja fast so eine religiöse Gestalt, jemand, der immer wieder aufersteht, der quasi unverwundbar ist, der sich so aus dem Nebel schält und fast so eine Erscheinung wird. Und ich glaube, das sehen wir in allen folgenden Filmen auch, dass immer fast so ein Zwang dazu, das Bild einer Westernfigur zu werden, herrscht bei Leone.
Aber ohne eben diesen Pathos, dass der auf der richtigen Seite steht oder sowas, ne? Das ist ja irgendwie, also sowieso ja interessant, woher kommt das überhaupt, diese Italo-Western-Idee? Weil einerseits ist es ja so, dass es, bevor es die super erfolgreichen Leone-Filme gibt, schon die Deutschen schon diese Karl-May-Filme auch ja machen, ne? Und dann man merkt, okay, Europa kann irgendwie schon so ein bisschen Western oder macht damit irgendwie was. Und dann, was auch Oreste De Fornani in diesem Buch geschrieben hat, ist, dass James Bond auch ein starker Einfluss ist, ne? Also ja. James Bond gab es eben auch schon vorher. Und ich glaube, es ist natürlich nicht nur der ikonischste, sondern es ist halt auch der coolste, der gewinnt. Ne? Ja. Also so eine krasse Coolness, die hier drin ist. Mhm. Einerseits war ich ein bisschen dran erinnert, auch als ich mit Daniel und Tino über Monos gesprochen hatte und die meinten, dass sie an dem Film mochten, dass Landes nicht so richtig ein Urteil spricht hier gegenüber, wer ist hier der Gute, wer ist der Schlechte. Das kann man natürlich irgendwie diskutieren, das ist diskutabel. Aber das ist ja bei Leone auch so ganz stark so. Also klar, es gewinnt dann schon irgendwie so der Coolste, aber es ist nicht unbedingt. Also es ist nicht der, der das moralisch Verwerflichste vielleicht macht, der am Ende gewinnt, so, aber es ist meistens ja der, also der von der Clint Eastwood-Charakter und später, wenn noch ein paar dazukommen, ja so der, der auf Geld aus ist, aber bei dem es so ein paar Grenzen gibt, die er nicht überschreitet. Und ich habe mich auch dann so gefragt, ob das so eine Analyse von Leone auch so des US-Kapitalismus ist, dass er sagt, ja, das sind jetzt nicht strahlende Helden, die ihr da eigentlich heroisiert, sondern eigentlich sind es Leute, die halt Geld wollen und vielleicht nicht die schrecklichsten Gestalten sind, die da rumlaufen.
Ja, so heißt es ja auch dann beim zweiten Teil, wo der, wie heißt es mal, wo das Leben seinen Wert verliert, hat der Tod seinen Preis, so in etwa, wird ja das am Anfang eingeblendet.
Stimmt.
Und er befreit das Western-Genre von der Moral, denn die ist eben ganz, ganz stark in den USA. War das nicht üblich, dass im Classical Hollywood ein böser oder amoralisch agierender ist? Also es kommt wirklich jemand eigentlich in eine Stadt und irgendwo ist da eine Räuberbande oder ein korrupter Sheriff und dann muss eben der edle Cowboy, der Gentleman kommen und dort aufräumen, aber auch, weil er selbst gut ist und er bekommt dann auch die gute Frau oder man gründet dann dort eine neue Stadt. Also das ist immer ganz klar mit so einem moralischen Protestantismus dann verbunden und damit erzählt jetzt Sergio Leone und erzählen viele Italo-Western so die Gegengeschichte von den USA, die sagen, nee, das war eine brutale Landnahme und die haben sich aufgeführt wie die Schweine und da war nicht groß Zivilisation.
Ja, er befreit auch diese ganzen Geschichten von der Illusion, es wäre automatisch etwas Gutes, was da passiert ist. Also er erlaubt sich auch die Sachen, die Folgen durch ihren Ursprung zu beflecken. Und zur Frage der Moral gibt's ja auch diese schöne Formulierung von ihm. Im amerikanischen Western ist der Held der beste Schütze, im italienischen ist der beste Schütze der Held. Also so einfach eine reine Fertigkeit, die hier in den Mittelpunkt einer Geschichte räumt. Und ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass seine Geschichten sich immer weiter vom einzelnen zentralen Helden oder auch nur einer Hauptfigur wegentwickeln und auch so fast, mindestens so Zweierstücke werden, aber auch oft fast Ensembles in den Mittelpunkt stellen. Also ich glaube gerade bei Spiel mir das Lied vom Tod könnte man ja durchaus darüber streiten, wer hier die Hauptfigur ist.
Ja, und das hat sowas, In dem Buch stand auch, dass wir brauchen Stereotype, denn ohne Stereotype gibt es keine Ironie. Und das hat ja auch alles so was Ironisches. Also man weiß ja gar nicht so richtig, findet er das gut, was da passiert ist. Clint, also wenn wir das jetzt so gucken, ohne da vorher so drüber reflektiert zu haben, ist Clint Eastwood nicht vielleicht doch einfach der gute Held? Ist es völlig befreit von Moral? Ist es eigentlich ironisch? Ne? Also macht er sich eigentlich auch lustig in dem, was er macht, über den Western? Und gleichzeitig, also er... Du hast es ganz am Anfang auch gesagt, Lukas, man kann ihn ja nicht so richtig fassen manchmal, Leone, was will er eigentlich sagen, weil es hat ja auch so was krass Sakrales und da kommt ja dann der Soundtrack von Morricone noch ins Spiel, ne? Also wie ausgewälzt hier manchmal solche Showdowns sind, die über diese Filme immer, immer länger werden. Du hast gemeint, Bartakowski, Wolfgang, wir müssen auf die Knie und ich habe das Gefühl, ich bin hier eigentlich in der Kirche, wenn dann am Ende von The Good, The Bad and The Ugly da sie auf dem Friedhof stehen und sich das immer weiter aufbaut und immer weiter aufbaut, ne? Also ich finde auch dieses so, dass es dann auf einmal doch so was ganz... fast was von Klassik oder sowas hat, ne, wenn die dann aufeinander kommen, so dass er einem das, was er einem so unterjubelt, wo er einen vorher einfach reinholt mit so, ja, das sind halt ein paar coole Männer und die gehen über Leichen und das ist so alles so ganz witzig und dann auf einmal, ja, kommt so die Anbetung des Ganzen, ne.
Ich habe da in dieser Szene bei The Good, The Bad and The Ugly auch das Gefühl, sie warten ehrfürchtig, bis die Musik zu Ende ist. Also so, ja, so ein kolossaler Respekt gegenüber der Arbeit von Ennio Morricone, wo die das Gefühl haben, ja, schießen, bevor der fertig ist, das ist aber auch nicht okay.
Er hat doch in einem Film, gibt's auch eine Spieluhr, oder? Die immer spielt, bis er...
Spieluhren tauchen in mehreren Filmen auf.
Ist der zweite, glaube ich. Wollen wir jetzt kurz Morricone ansprechen? Das ist natürlich der Geist, der über allem hier so schwebt. Er ist ja, kürzlich ja... tragischerweise verstorben, aber natürlich auch im hohen Alter. Wie seht ihr das? Also ich habe zum Beispiel auch so kritische Stimmen gehört, die so gesagt haben, ja, ohne Morricone wären die ganzen Leone-Filme ja nichts. Und da habe ich mir auch gedacht, ja gut, wenn man jetzt sagt, irgendwie ohne das Brötchen ist ein Burger nur ein Stück Fleisch, gut, aber das Brötchen ist ja mit dabei. Also die Musik ist ja mit in dem Film drin. So, deswegen hat man das Gefühl, also man hat ja wirklich das Gefühl, die ist wie so noch ein extra Charakter, die ist noch mit da, die soll, da, die wertet das eben, also dass es gerade vielleicht der Witz ist, dass das, was passiert, gar nicht so beeindruckend manchmal ist, aber gerade durch die Musik, dass so eine Erhöhung erfährt und dadurch irgendwie so ein bisschen zur Kunst wird. Wie seht ihr so diesen Einfluss von Morricone?
Ganz gewiss ist das so. Es ist nicht denkbar, dass diese Filme so wirken würden mit einer schlechten Filmmusik. Und das liegt einfach daran, dass Sergio Leone und Morricone wirklich zusammengearbeitet haben. Das war jetzt nicht einfach, hier ist mal noch ein Film, hast du was in der Schublade, spielen wir irgendwas drüber. Also wie man das einfach sagt, man untermalt ein bisschen, sondern man setzt die Musik sehr wohl ein als ein wiederkehrendes Thema. Also wir haben eine starke Arbeit auch mit Themen, die uns etwas erzählen, die verknüpft sind mit einer Erinnerung. Das hat ein bisschen was Leitmotivisches, obwohl das sehr zurückgenommen ist, da es immer so zwei, drei dominante Melodien oder Themen gibt, die sich dann durchziehen. Das ist ja nicht durchkomponiert jetzt wie in einer Wagner-Oper. Und dann haben wir aber auch diese Überhöhung findet dadurch statt, dass Morricone nun jemand ist, der eigentlich von der klassischen Musik des 19. Jahrhunderts ausgeht und der von der Oper ausgeht. Und wenn man sich einmal vorstellt, dass wir es hier durchaus mit Opern, mit Western-Opern zu tun haben und das zwar nicht gesungen wird, aber oft sehr, sehr hohe Frauenchöre im Hintergrund zu hören sind oder ein, zwei Frauenstimmen, die sehr, sehr hoch das Thema dann nochmal singen, dann ist damit vollkommen klar, dass es eben mehr ist als einfach nur etwas, was zu dem Bild hinzukommt, sondern beides ist gar nicht voneinander zu trennen. Ich gehe nämlich dann auch eher so weit und würde sagen, es ist auch schwierig, Morricone ohne den Film zu hören. Also man kann diese Melodien selbstverständlich sehr genießen. Und es gibt, ich darf das empfehlen, eine wirklich zauberhafte CD. Mireille Mathieu singt Ennio Morricone. Und das klingt kitschig, das ist es auch, aber es ist wirklich grandios, was Ennio Morricone dann nochmal aus der Stimme von Mireille Mathieu, die ohnehin Großartiges rausholt. Und das kann man natürlich machen. Aber ich würde sagen, dass sie ihre eigene Bestimmung, ihre wirkliche Bestimmung erst dann finden, die Melodien von Morricone, wenn sie in einem großartigen Film auftauchen, wie zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod. Also nur Morricone geht vielleicht auch nicht, wie auch nur Sergio Leone nicht geht.
Ja, würde es Morricone nicht geben, wir würden Sergio Leone gewiss auch kennen, aber er wäre nicht dieser Übervater eines bestimmten Genres. Er wäre nicht derart auf einem Podest. Und ich glaube, das liegt in vielen Fällen daran, dass diese Musik ja irgendwann auch ursprünglich geworden ist. Sie ist oft fertiggestellt worden, schon bevor ein einziges Bild gedreht worden ist. Oft lief sie dann ja sogar schon auf den Sets, bei Spiel mir das Lied vom Tod zum Beispiel, war das der Fall. Aber ich finde auch bei den anderen Filmen merkt man, wie diese Musik den Schnitt, die Struktur, den Rhythmus dieses Films ordnet. Also manchmal ist dadurch ja auch so eine Nähe zum Musikvideo entstanden. Mhm. Viele Musikvideos und Werbeclips beziehen sich später auf Ennio Morricone, vor allen Dingen aber eben auf Sergio Leone. Und das ist sicher auch, warum wir oft gerade diese Filme für fast klassische Western halten, weil ihre Sprache, ihre Art, Duelle alles zu inszenieren, auch die Ausdehnung, wir haben dieses Bild von den Cowboys, die sich gegenüberstehen, dass die irgendwann zur Vorstellung vom Western geworden sind, dass sie quasi das Klassische für viele Menschen überlagert haben. Und wenn man jetzt sich fragt, ist es denn Leone negativ anzurechnen, dass er vielleicht nicht im gleichen Maße überzeugende Filme gedreht hätte, gäbe es Morricone nicht, dann würde ich sagen, na gut, das ist halt natürlich etwas rein Hypothetisches, das ist ein schwieriges zu denkendes Kopfkonstrukt. Man könnte sich das natürlich vorstellen, jemand nimmt diese Filme und legt einen anderen Soundtrack drunter, es wären andere Filme, aber nun ja, ein Regisseur ist nämlich in Teilen eben auch ein Collagenkünstler. Er sammelt, er delegiert, er gibt bestimmte Teile seines Gesamtschaffens an andere ab und dabei auszuwählen ist eben auch Teil seiner Leistung. Und deshalb würde ich sagen, dass er ihn gefunden hat, dass er derart einen hohen Stellenwert hat, ja, ist Teil seiner Regieleistung. Ich wüsste nicht, wie man das trennen könnte.
Was würdet ihr sagen, ist das Besondere an der Musik von Morricone? Ich würde sagen, es sind natürlich diese ganz klaren Themen, ne, die schon am Anfang, also oft fangen die Filme ja an, schon mit den Credits oder dem Titelbild oder dem Zitat und wir hören das schon, ne, also wir wissen schon, jetzt fängt etwas Großes an und es sind diese so ganz klaren Melodielinien, würde ich sagen, aber auch dieses, ich kann das nicht ganz beschreiben, aber es ist schon sehr einzigartig, oder? Also natürlich ähneln sich dann Morricone-Tracks in diesen unterschiedlichen Western, die Leone gemacht hat, total. Aber es hat schon was sehr sehr eigenständiges, finde ich, wie Morricone die Musik gemacht hat.
Ein wichtiger Aspekt ist ja sicher auch, dass Sergio Leone ja nicht nur an klassischer Musik orientiert war, sondern zum Beispiel auch Unterricht genommen hat bei Leuten wie John Cage und auch tatsächlich gewisse experimentelle Anteile in diesen Stücken sind. Da sind Schüsse, da sind Peitschenknallen, da sind Stimmen, da sind Rufe. Also das heißt, das sind auch Musikstücke, die mit dieser Welt, die sie beschreiben, die sie umfließen, interagieren. Und das steht in Austausch. Und es ist keine so besonders reine Musik, sondern sie lässt sich verunreinigen von den Welten, bei denen sie ist, ohne dass sie diese Momente, in denen sie so transzendent, sakral Momente überhöht, dadurch verlieren würde. Also sie kann, genauso wie Sergio Leone, von ganz weit oben im Himmel bis ganz tief unten in den Dreck eben sich selbst darstellen.
Ja, ich kann das nicht schöner sagen. Und dieser Verweis ist ganz wichtig. Es ist eben nicht nur das 19. Jahrhundert, es ist die Musik dann nach 45. Es wird ja ganz viel ausprobiert. Mit Tonspuren wird gearbeitet, in den USA, aber auch in Deutschland. Und man versucht eben wirklich zu sagen, wie können wir die Welt, so wie sie jetzt ist, dann auch mit reinnehmen in die Musik. Muss das so der reine Klangkörper bleiben? Oder können wir auch etwas zu Instrumenten machen, was wir vorher nicht als Instrumente angesehen haben? Beziehungsweise können wir aus Instrumenten Töne rausnehmen, rausholen, die wir vorher nie vermutet haben? Also, dass man einfach sagt, wir drehen jetzt die Geigen um und klopfen auf das Holz. Solche Experimente gab es ja zuhauf in den 50er, 60er Jahren. Und davon ist Morricone auch geprägt. Also es ist Avantgarde und ihm gelingt aber eigentlich wie Sergio Leone dieser unglaubliche Spagat, Avantgarde zu machen, Experimentelles zu wagen und das aber dann doch auch wieder in einer ganz, ganz populären Weise, sodass wir eben durch diese, ja, man möchte fast sagen Ohrwürmer, sofort auch wieder einen Zugang dazu finden. Aber es ist nicht so, dass es einfach nur so als ein Ausgleich da ist oder das eine ergibt sich aus dem anderen und es kommt immer zur rechten Zeit. Und es ist eigentlich ein sehr schöner Weg, der da beschritten wird. Und ich glaube, man muss auch sich noch vergegenwärtigen, dass man hier das Kino dann als ganz, ganz Sinnliches erfahren kann. Und deswegen ist es vielleicht auch dann gar nicht schlimm, wenn wir nicht genau wissen, ja, in welchem Verhältnis steht denn jetzt eigentlich der Bandit so und so zu dem Banditen so und so, sondern wir sind dann auch einfach von den Bildern, von der Musik überwältigt. Und das ist natürlich die Regieleistung von Sergio Leone, von wem sonst?
Thank you.
1966 kommt dann, nee, 1965, bin in der Zeile verrutscht, für ein paar Dollar mehr, for a few dollars more. Und ich finde es echt richtig cool, wie wirklich, also bei auch bei der anderen, die ja dann mit Once Upon a Time in America endet, wird ja auch von einer Trilogie gesprochen, aber ich finde, dass es hier eben wirklich eine ist, wobei die Filme ja inhaltlich nicht aufeinander aufbauen, aber ich finde es sehr schön, dass immer ein Charakter irgendwie dazukommt in diesen Film. Also wir haben nicht nur Clint Eastwood als Kopfgeldjäger, sondern auch Lee Van Cleef, der auch so ein bisschen unter ferner Liefen eigentlich vorher war, und hier spielen sie eben zwei Kopfgeldjäger. Der eine, gespielt von Lee Van Cleef, eben hört eben schon, dass es den anderen gibt, ne, der irgendwie so einen runterhängenden Arm hat und scheinbar auf dasselbe Ziel abgesehen hat, und irgendwann merken sie, dass sie beide den Banditen Indio zur Strecke bringen wollen und tun sich dann zusammen. Und es gibt auch wieder so ein bisschen dieses Motiv, jemand schleicht sich ein, nämlich Clint Eastwoods Charakter halt in diese Bande, in der unter anderem auf Klaus Kinski trifft. Und ich hatte nur das Gefühl, dass, weil ihr habt jetzt, Wolfgang hat schon so ein paar Mal gesagt, ja, vielleicht ist es dann gar nicht so wichtig, was dann wo passiert. Ich hatte so oft das Gefühl, wenn man einen Leone-Film guckt am Anfang, bin ich völlig drin und finde das völlig überwältigend, wie werden die Charaktere etabliert, wie wird mit der Musik gespielt, wie wird es aufgebaut. Dann kommt so anderthalb Stunden, werden noch 10 andere Ledergesichter eingeführt, die in irgendwelchen Räumen sitzen und miteinander reden, und am Ende gibt's wieder ein großes Finale und dann bin ich auch wieder drin. Und dann weiß ich aber manchmal nicht so genau, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Und so ein bisschen habe ich so das Gefühl, also wenn man sagt, es kommt natürlich auch auf über so eine sinnliche Ebene, über eine musikalische Ebene so. Also ich habe das Gefühl, Leute, die nicht so den Zugang finden, weiß ich nicht, zu der Form oder den sinnlichen Zugang und so weiter, dass diese Filme diese Leute vielleicht in der Mitte so ein bisschen verlieren. Auf jeden Fall hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl bei den Leone-Western.
Mir ging das jetzt hier bei diesem auch so. Also für ein paar Dollar mehr ist, glaube ich, nicht der stärkste von Leone. Mir geht es zumindest im subjektiven Empfinden so, dass ich sage, in der Mitte, ja, steige ich auch aus oder es interessiert mich nicht so sehr. Und es ist auch ein bisschen zu voll mit Figuren, mit denen er dann noch zu wenig macht. Also man hat schon Clint Eastwood und Lee Van Cleef und dann auch noch Klaus Kinski. Und das würde jetzt aber auch dicke genügen. Ja, und dann hat man auch Klaus Kinski unglaublich in Erinnerung, merkt aber dann, es sind wirklich nur ganz wenige Auftritte in diesem Film, wenn man ihn nochmal sieht. Und dann werden wir tatsächlich mit irgendwelchen Plot-Twists belagert und irgendwelchen Figuren, die irgendetwas aushandeln, wo einfach die Struktur fehlt oder wo eine Klarheit rauszuarbeiten wäre, die er dann in dem dritten Teil der Trilogie für mich ganz klar wieder hat. Aber hier ist er vielleicht so am nächsten dran an diesen vielen, vielen Italo-Western, bei denen man wirklich dann nicht mehr weiß, welche Bande kämpft da gerade gegen welche, und es ist aber auch nicht so relevant. Und ich finde auch, dass er da dann seine Schwächen hat. Also das ist sicherlich nicht der stärkste von Sergio Leone.
Ich muss ja sagen, dass mir hier der Soundtrack deutlich besser gefällt oder halt die Musik deutlich besser gefällt als beim ersten Teil.
Ich finde ihn auch sehr schön. Also ich finde ihn noch viel schöner so geschossen als den ersten.
Ich finde, der erste hat seine Schönheit gerade darin, dass er so billig ist. Also zum Beispiel in diesen amerikanischen Nächten, wo dann halt sich alles wirklich so merkwürdig aquamarin düster blau färbt oder so. Also ich finde, das bricht so dieses sehr erdige Farbschema sehr schön auf im ersten Teil. Aber ich finde beim ersten Teil tatsächlich diesen immer gleichen, diesen sehr repetitiven Score sehr anstrengend. Und ich finde, dieser Teil, dieser zweite, mag in der Mitte konfuser sein, aber er hat dafür mehr Momente, die herausstechen. Also ich finde diesen Banküberfall, bei dem wir minutenlang warten und auch nicht ganz sicher sind, wie genau das jetzt passiert. Warum gehen die da nicht hinein? Ganz großartig inszeniert. Ich finde diesen Gefängnisausbruch ganz hervorragend, der davor passiert. Und Lee Van Cleef, der laut Sergio Leone ja Löcher in die Leinwand starren kann, ist auch einfach eine großartige Ergänzung.
Ja.
Und ich finde auch diese sehr merkwürdige Figur des Schurken von El Indio, also von Gian Maria Volonte, der ja auch schon im ersten Teil dabei ist, gespielt, sehr faszinierend, der ja tatsächlich auch so eine Art Novum mit sich bringt, einer der ersten italienischen Filme überhaupt, in dem Marihuana geraucht wird, was damals wohl scheinbar noch als wahnsinnig gefährliche Teufelsdroge wahrgenommen wird, die ihn schier in den Wahnsinn treibt, aber der ihn auch so als schizophrenen, zerrissenen irgendwie ja auch wieder so was Ikonenhaftes, was Präsentes gibt und so überlebensgroß macht und dann auch noch Gesichter wie Klaus Kinski, natürlich vielleicht fast ein bisschen beiläufig eingestreut für so einen großen und so schrecklichen Schauspieler, aber es ist trotzdem, finde ich, ein Film, der einfach mit mehr daherkommt und daher auch mehr Sachen enthält, die mich besonders reizen, auf die ich mich so fixieren kann. Also ich finde, das ist durchaus eine Steigerung gegenüber dem ersten Teil, aber ich glaube, das sehen nicht allzu viele Leute so.
Ja, also er musste natürlich auch schnell agieren.
Also das ist eh krass, also das muss man nochmal sehen. Ne? Also dass sowieso auch in diesen 3 Jahren das Italo-Western-Genre nochmal so richtig krass explodiert. Ne? Also es ist, glaube ich, so, dass in dem Jahr, in dem für eine Handvoll Dollar gemacht wird, dann irgendwie noch 25 weitere Italo-Western produziert, dann glaube ich bei für ein paar Dollar mehr schon 50 oder sowas. Ne? Und bei The Good, The Bad and The Ugly sind wir fast auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung. Das ist ja auch unglaublich, ne? Also dass das so schnell geht. Und ich finde es auch unglaublich, dass man diese 3 Filme, vor allem wenn man sich den dritten anschaut, in so kurzer Zeit konzipiert und umsetzt. Beim ersten noch immerhin inhaltlich geklaut, aber trotzdem, also der Wahnsinn, finde ich.
Ja. Ja, man muss ja auch sagen, dass diese Fixierung auf das Geld sich ja auch irgendwie in den Produktionsbudgets ausdrückt. Der erste kostet $200.000, der zweite 600.000, der dritte 1,3 Millionen. Und in diesem 2 glorreicher Lunken bei The Good, The Bad and The Ugly sind diese $200.000, die der erste Film gekostet hat, das, um das da gekämpft wird. Also das ist ja fast so, weil es sind ja genau $200.000 in Gold, die da in diesem Grab versteckt liegen. Das finde ich ja ganz amüsant als Gedanken, dass ja, das Budget da fast so nur noch ein kleiner Teil des Ganzen ist.
Und er musste schnell reagieren, da hat sich eine unglaubliche Marktlücke aufgetan. Ja, übrigens für alle überraschend, also der erste Film lief ja nur in einem einzigen Kino, der hatte eine Filmförderung, deswegen auch keine musste Werbung. Er gezeigt werden. Und ja, und da hat dann seinen Weg über Mundpropaganda gemacht und hat dann seinen Siegeszug angetreten in die ganze Welt hinaus. Und da musste jetzt Sergio Leone sehr schnell sein, denn man hatte ja vieles schon eingerichtet, also diese Western ließen sich schnell abdrehen. Und dann hat man ja auch mit eben solchen Titeln, es gibt ja auch einen Sarg voll Dollar und alles, also hat man dann auch immer daran gearbeitet, dass das gar nicht so wichtig war, von welchem Regisseur das jetzt gerade ist, also dass der Name Leone dann bei einem Publikum noch gar nicht so präsent war, die gingen einfach dann in den nächsten Western, in dem Klaus Kinski wieder grimmig reinblickt. Und man muss ja auch sehen, dass es im Bahnhofskino und sowas lief. Also das heißt, das lief alles durch. Das ist eine ganz andere Rezeptionshaltung auch nochmal, bis es dann wirklich so bewusst sehen wir uns den neuen Leone an, kommt. Das dauert eben noch ein bisschen. Und deswegen musste Sergio Leone hier sehr schnell sein. Und ich finde, dass das auch eigentlich aber so schön zeigt, dass man, glaube ich, heute das große Problem hat, dass diese Produktionsprozesse so irrsinnig lang dauern. Also das beklagen ja auch immer, wenn man mit Regisseuren spricht, alle eigentlich, dass man so lange braucht, bis irgendwas gefördert ist, bis irgendetwas durch ist, bis alle mal das Okay gegeben haben, bis dann das an den Start geht. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig, denn man merkt wirklich auch diesen Filmen, auch wenn jetzt der zweite in meinen Augen nicht so hervorragend ist, diese unglaubliche Energie an, die da drin steckt. Und dass man jetzt da schnell mal mit rausgeht, das finde ich eigentlich auch so was Schönes, diese Schroffheit, die dieses Kino noch hat.
1966 kommt dann The Good, The Bad and The Ugly, auf Deutsch Zwei glorreiche Halunken. Was soll eigentlich dieser Titel? Das habe ich nicht gefragt. Also,
da hat man wohl gedacht, wir machen das wie bei einem amerikanischen Western. Da hat man halt zwei glorreiche Halunken, John Wayne und James Stewart. So.
Wer sind
Deutsche
denn die beiden?
Deutsche können nicht zählen.
Sind es der Gute und der Hässliche? Also wollte man dem Bösen nicht den Halunken-Status irgendwie geben? Oder das habe ich mich gefragt.
Weiß
man
Wahnsinn,
nicht so richtig.
Ja.
Nein, in der Regel beziehen sich solche deutschen Titel auf die Titel von anderen Filmen, die sehr erfolgreich waren. Also vielleicht gab es dann ein Jahr davor zwei glorreiche Verbrecher oder sowas und man hat das dann imitiert. Also es gab ja auch die ganzen Godzilla-Filme hießen ja in Deutschland auch irgendwie Frankensteins Angriff, weil man halt zu dieser Zeit Erfolg mit Frankenstein-Filmen hatte. Also man hat sich da ja oft halt an dem orientiert, was funktioniert hat.
Ja, und hier kommt eben eigentlich, den deutschen Titel merkt man es nicht, noch eine dritte Figur hinzu. Die beiden anderen kennen wir schon, nämlich Clint Eastwood, der hier als der Gute gebrandet wird, Blondie, der eben Kopfgeldjäger ist, dann Lee Van Cleef wieder dabei als der Böse, auch Kopfgeldjäger, und Eli Wallach eigentlich auch, The Ugly. Und die drei sind halt also so eine ganz, ja, seltsame Figurenkonstellation, und die werden alle so einzeln in einzelnen Szenen eingeführt, ne? Also Lee Van Cleef zum Beispiel in einer unfassbaren Szene, wo er auf so eine Farm reitet und da einen Job eben machen muss, jemanden töten muss. Er setzt sich an einen Tisch und da war ich wieder, also ich hatte The Good, The Bad and The Ugly schon gesehen, aber da war ich sehr an diese Hans Landa-Szene in den Glorious Bastards am Anfang erinnert, ne? Da ist jetzt natürlich niemand im Keller versteckt, aber er sagt, ich habe das Gold doch schon gegeben und ich habe doch schon alles getan und so weiter, und dann eröffnet die Person, die er umbringen soll, ihm ja auch, ja, ich habe hier so und so viel Geld, bring doch einfach meinen Auftraggeber um. Und dann sagt er, sorry, wenn ich einen Job annehme, dann ziehe ich den auch durch, bringt ihn um und dann danach eben dann trotzdem auch den Auftraggeber, obwohl er davon eigentlich gar nichts hat und ist deswegen quasi als der Böse gebrandmarkt, der auch Spaß am Foltern hat und so weiter, der ein bisschen fieser ist als die anderen. Clint Eastwood eher so ein, ja, wieder geldversessener, stoischer, ruhiger Typ, und dann The Ugly Eli Wallach ist ja so ein bisschen der Verrückte, ja. Und die beiden, also was ich hier interessant finde, ist, dass nicht am Anfang schon so der Konflikt aufgebaut wird und dann, wie ich eher das Gefühl hatte bei dem Film davor, da werden halt ganz viele Charaktere eingeführt und dann weiß man nicht so genau, was passiert, und am Ende entlädt sich das, sondern hier haben wir so eine richtige Reise. Es ist fast wie so eine Odyssee, und es spielt auch der US-amerikanische Bürgerkrieg hier eine große Rolle, und wir haben am Anfang schon diese super witzige Szene, als Clint Eastwood The Ugly befreit und ihn dann quasi dem Sheriff gibt und er soll erhängt werden, und dann schießt er aber das Seil durch, und das ist dann so ihr Trick, den sie quasi durchziehen und durch die verschiedenen Lande reiten. Übrigens etwas, was in dieser Anime-Serie Dragon Ball auch, daher kannte ich das aus meiner Kindheit, da wird das auch von Leone geklaut, denn dann machen das auch zwei Charaktere. Und dann merken sie aber irgendwann, also es gibt immer dieses, fast so eine Romantic Comedy, könnte man fast sagen, zwischen Clint Eastwood und Eli Wallach, also die geraten immer wieder aneinander, verarschen sich gegenseitig, und Eli Wallach versucht sich dann eben immer zu rächen und Clint Eastwood umzubringen, und fast wie in so einer Slapstick-Komödie passiert dann aber immer irgendwas. So ist eine Kanonenkugel, fliegt in das Haus rein, also er kann immer entkommen, aber irgendwann hat er ihn und treibt ihn halt auf allerbrutalste Art und Weise durch die Wüste, aber dann kommt so ein Konvoi und da ist ein Offizier oder General, der gerade am Sterben ist und der eben sagt, irgendwo sind diese berühmten $200,000, die du schon angesprochen hast, vergraben, und der Gag ist jetzt ein bisschen, dass The Ugly weiß, wo der Friedhof ist, und Clint Eastwood weiß, in welchem Grab das stattfindet, und irgendwann kriegt das auch noch eben Lee Van Cleefs Charakter mit, und so ja, läuft das alles heraus auf einen Showdown auf einem Friedhof, wo vielleicht eins der besten Lieder von Sergio Leone, wie ich finde, läuft, nämlich The Ecstasy of Gold. Ich liebe den Song auch, und ich finde das hier sehr, ich finde, der Film ist viel witziger als die anderen. Der hat so eine richtige, wie so eine Comedy-Ebene, was bestimmt auch dem Charakter von The Ugly geschuldet ist. Und es ist so ein richtig, so eine Reise, ne? Es gibt verschiedene Etappen, es passiert immer mal wieder was anderes. Also ich finde den, der ist sehr lang, ne? Also es ist natürlich, hat man das Gefühl, Leone endlich so in seinem Moment, er kann unglaublich lang erzählen, aber es ist nicht so, dass er nicht weiß, was er mit dieser Laufzeit anfangen soll, sondern es sind wirklich sehr verschiedene so Schauplätze, an denen sich das abspielt, und auch eben, es hat noch so eine politisch-historische Komponente mit dem Bürgerkrieg, dass es so ein bisschen auch ein Kriegsfilm ja wird zwischendurch, was man vielleicht auch nicht so erwartet hätte damals, ja.
Ich würde in einer Hinsicht widersprechen. Ich glaube, der Bürgerkrieg ist ja gar nichts Wichtiges, sondern ist fast so eine Nebensache, an dem man vorbeizieht. Eigentlich wichtig ist ja nur das Gold, dass ihr so eine MacGuffin-Qualität bekommt, wie es das so oft in diesen Filmen ist. Und der Krieg ist in Teilen ja fast so eine Art absurder Gag. Also es gibt ja diese kurze Sequenz, wo sie begeistert irgendwie dann an vorbeikommende Truppen rufen, lang lebe der Süden, und dann feststellen müssen, dass sie eigentlich blaue Uniformen haben, die nur grau durch den Staub geworden sind. Und hier sind eigentlich die Fraktionen geradezu austauschbar. Und alles wirklich Wichtige findet im Austausch zwischen diesen drei Figuren statt, die ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, in ihren Begriffen auch fast so ein bisschen austauschbar sind. Also das The Good wird eingeblendet in dem Moment, in dem Blondie, in dem Eastwood Eli Wallach verraten hat und jetzt quasi dem Tod ausgeliefert hat. Also der Verrat, der Moment, in dem er zum Guten wird, in dem das eingeblendet wird, und das hat ja schon eine gewisse Absurdität. Ich würde auch einer Sache, die du vorhin gesagt hast, widersprechen. Ich glaube schon, dass diese Filme auch oft Pathos in sich tragen, dass sie so Pathos-Formeln bedienen, und gerade in diesem Film haben wir immer wieder so Sequenzen, in denen dann doch Gewalt statt wie so oft belächelt oder sogar überhöht zu werden, so irritiert betrachtet wird mit einer gewissen Sorge, und dass man auch dann darauf reagiert. Also zum Beispiel, dass man einem letzten Soldaten, der gerade stirbt, seine Zigarette gibt und irgendwie so kleine Gesten von Erbarmen, von Gnade halt irgendwie sich in diese sehr gnadenlose Welt einfügen. Und ich glaube, das ist es vielleicht dann eher, was Sergio Leone als Moralkodex hat. Etwas, das mit vielleicht dieser grauen Welt an ganz kleinen Stellen so, ja, so punktiert. Und das finde ich, glaube ich, das reizvoll. Ansonsten würde ich dir zustimmen, das ist der unterhaltsamste Leone-Film, das ist der mitreißendste Leone-Film. Ich denke, man könnte auch durchaus Argumente anbringen dafür, dass es im Gegensatz zu dem, was er sagt, der beste ist. Aber darüber werden wir ja wahrscheinlich später noch reden.
Es ist auch, gut, ihr kennt euch mehr mit Filmhistorie aus, aber dieses so Etablieren der Charaktere mit so cooler Musik, und dann steht so der Name da, ne, sowas, was Guy Ritchie oder sowas später gemacht hat, so, das war bestimmt sicherlich auch sehr einflussreich. Ich glaube, Tarantino hat auch gesagt, das ist sein Lieblingsfilm, also, das ist, glaube ich,
Leon ist ja auch sein Lieblingsregisseur, er hat mehrere lange Aufsätze darüber geschrieben.
Und es ist ein Film mit einer Exposition von 30 Minuten. Das muss man auch erstmal hinbekommen, dass man drei Figuren 30 Minuten lang einführt, aber ohne, dass es langweilig wird. Das hat man dann so im postmodernen Kino natürlich auch, dass eben bei Guy Ritchie, einen wirklich scheußlichen Regisseur, erzählt wird, aber eigentlich hat man nach drei Minuten keine Lust mehr. Und hier ist man von der ersten Minute an gebannt, obwohl es auch ganz schlicht wieder ist. Also wir haben diese drei Figuren und mit denen wird es festgemacht und die treffen sich am Ende auch wieder. Wir haben also eine Intensivierung der Feindschaft, aber eine, die wirklich nur am Geld interessiert sind, und alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Deswegen würde ich auch sagen, das ist eine sehr, sehr ironische Wendung, dass zwar der Bürgerkrieg dort vorkommt, aber dass wir es eben nicht mit einem Film zu tun haben, der sich jetzt irgendwie positionieren will dazu. Das wäre im Classical Hollywood natürlich undenkbar gewesen. Hier geht es nur um Profitinteressen, nur darum, dieses Gold zu bekommen. Alles andere interessiert nicht. Also was man hier sehen kann, ist nicht mehr das Politische steht im Mittelpunkt, wie das im Classical Hollywood war, sondern das Ökonomische ist jetzt das Entscheidende, was dann bis in die deutschen Titel hinein deutlich wird mit dem Bezug zu den Dollars. Das finde ich sowas von hervorragend. Und ich würde auch sagen, gerade diese komödiantischen Momente machen eben diesen Film zum einen auch erträglich in seiner Brutalität. Sie zeigen aber auch, warum wir eigentlich das Kino so sehr lieben oder dieses Western-Genre auch irgendwie lieben. Das ist selbstverständlich diese Bromance, die wir faszinierend finden. Und das wird ja dann nachher auch nochmal zu einem Erfolgsprinzip bei Bud Spencer und Terence Hill, wo man solche sich gegenseitig quälen und so solche Szenen dann auch wiederfindet. Und es ist aber eben dann tatsächlich eine gewisse Humanität doch immer wieder da. Lukas hat die Gesten angesprochen. Ich würde auch sagen, dass eben Morricone das immer wieder mit seinen musikalischen Akzenten deutlich macht, dass es also nicht ein Film ist oder dass überhaupt Sergio Leone keine Filme macht, die durch und durch nihilistisch sind. Keineswegs. Aber eher entmythisiert solche Mythen von einem guten Amerika oder einem edlen, wilden Westen.
Da würde ich gerade mal, das finde ich interessant, weil eigentlich wünschen wir uns ja schon auch ein politisches Kino, das irgendwie Stellung bezieht. Warum ist es für dich, Wolfgang, bei Leone dann in Ordnung, dass so ein Bürgerkrieg nur back? Also wir würden doch bei jedem anderen Film, der heute rauskommt, sagen, ja, der spielt in Vietnam, aber der Film positioniert sich ja gar nicht dazu. Was soll das denn so ungefähr? Und hier sagen wir, du findest das zum Beispiel besonders gut. Ist es gerade, weil in der Nicht-Positionierung die Position eingenommen wird, dass eben vorher das heuchlerisch war, was im Western-Kino stattgefunden hat? Also ist es quasi so eine Art Analyse? Ja, es geht nämlich eigentlich nur, also diesen Menschen ging es eigentlich nur um Geld?
Ich glaube, das ist es, was mich da fasziniert. Also diese unglaubliche Ehrlichkeit, die man mitunter in Fußnoten bei Karl Marx auch finden kann, wenn irgendwelche Parlamentsdebatten oder so verhandelt werden und dann unten schreibt dann Marx nochmal drunter, worum es natürlich eigentlich ging, waren Profitinteressen. Und das ist sowas, was ich an diesem italienischen Kino liebe. Und ich bin sehr stark wirklich davon geprägt, auch wenn es um gegenwärtige politische Debatten geht, wenn ich mir dann irgendwas anhöre über Menschenrechte und wie die Völker sich verständigen und so, und wenn ich dann aber hinter der Rhetorik das Eigentliche sehe, nämlich die Profitinteressen, muss ich immer an Italo-Western komischerweise denken. Also das ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt da, dass ich sage, ja, ihr seid aber auch nicht viel besser als Kopfgeldjäger gerade, nur haltet ihr nicht so schön, haltet ihr dann schönere Reden. Und das ist es, was ich schätzen kann, und insofern ist es keine Entpolitisierung, die durch diese Fokusverschiebung vom politischen weg zum ökonomischen stattfindet, sondern jetzt wird eigentlich das Ökonomische politisiert, indem man sagt, da ist das eigentliche Antriebsmuster zu finden.
Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Form wider, also dass unsere Gleichgültigkeit für diese Sammlung von Fraktionen, von verschiedenen Parteien so auch im Grauen, im Unerkannten, im Unerklärbaren so ein bisschen gelassen wird und wir dann uns eben auf das Geld fokussieren. Das wäre ja wirklich so eine materialistische Lesart. Hey, im Endeffekt geht es um das Gold und die Menschen, die das erkennen, sind vielleicht die klarsichtigsten. Ich meine, Sergio Leones eigene politische Entwicklung ist ja von eine Art enttäuschten Sozialist im weitesten Sinne zu so einer Art Anarchist. So hat er sich immer wieder beschrieben. Also in seinen Filmen wird dann ja auch Bakunin gelesen oder so. Also zum Beispiel in Dakyusaka, in Todesmelodie. Ich glaube, zwei Sachen, die ihr gerade angesprochen habt, würde ich nochmal hervorheben wollen. Zum einen, ja, diese Männerfreundschaften sind ganz entscheidend. Zum Beispiel eben auch, es war einmal in Amerika. Und ich glaube, er nimmt sie auch ernster als alle Beziehungen zu Frauen. Und ich glaube, das sind vielleicht zwei Aspekte, die wir hier im Weiteren auch noch irgendwann diskutieren wollen, wo es feige wäre, sich die nicht zumindest irgendwie mal vor Augen zu halten. Zum einen die Frage, hier wird sicher Gewalt auch diskutiert. Also in dem Moment, in dem das Sergio Leones Musik so kontrapunktisch eingesetzt wird zu dieser Folterszene, da muss ich dann irgendwie an Pasolini denken oder so, an die 120 Tage von Sodom und diesen Gedanken, da schauen Leute von der Gewalt weg und tanzen dann lieber zur schönen Schallplattenmusik und zu der Frage nach Ästhetisierung. Was ich mich aber frage, ja, er zeigt diese Gewalt in all ihrer Grausamkeit oft, er zeigt Folter, aber hat er nicht auch die Neigung, in irgendeiner Form zu naturalisieren, zu sagen, so ist der Mensch nun mal? Und das frage ich mich eben auch in Bezug auf die Art, wie Frauenrollen dargestellt werden, weil wir haben sicher Figuren, die da deutlicher hervorgehoben werden, Claudia Cardinale, manches, was war einmal in Amerika passiert, aber man hat auch da oft das Gefühl, er naturalisiert ja in irgendeiner Form dann auch diese Gedanke, Männer sind die Starken, die Harten, die Überwältigenden und Frauen sind die Opfer, die sich in ihrer Opferrolle auch gefallen, die daran auch Lust empfinden. Also diese vielen Darstellungen von Vergewaltigungen, die immer wieder auftauchen, auch in zum Beispiel dem folgenden Film Spiel mir das Lied vom Tod, die sind auf komische Weise ja auch fast romantisch dargestellt. Die haben immer so eine seltsame Gleichzeitigkeit. Glaubt ihr, dass er Gewalt gegen Frauen und Gewalt im Allgemeinen vielleicht zu so einer Naturkonstante fast erhebt manchmal?
Gewalt kann an sich bestimmt. Also das ist schon so etwas, dass er da von anthropologischen Konstanten ausgeht und dass er wahrscheinlich nicht nur sagt, das sind jetzt herrschende Verhältnisse oder so. Das ist wahrscheinlich zu marxistisch gedacht, da entfernen sich die Filme dann doch etwas von, sondern er geht da schon von solchen Grundsätzlichkeiten auf, was auch nur funktioniert, wenn man also mit diesen Pathosformeln und so arbeitet, muss man auch quasi von einem solchen Standpunkt aus arbeiten. Beim Verhältnis Verhältnis zu den Frauen bin ich mir sehr unsicher, ob das wirklich so ist. Also wir haben jetzt bei der Dollar-Trilogie vor allem eine große Abwesenheit von Frauen. Jetzt hier im dritten Film spielt es kaum eine Rolle. Bei dem ersten Film ist es so, dass eine Frau erschossen wird, eine geht in die Wüste. Wir haben also die Abwesenheit von Frauen da und man kann natürlich sagen, die Frau ist im Western dann dafür auch zuständig, nicht jetzt für eine häusliche Seite, sondern eher häuslich betrachtet im Sinne von zivilisierend, und dass er uns jetzt ja eben eine Nicht-Zivilisationsgeschichte beschreibt, weshalb die Frauen dann auch eine so marginale Rolle spielen. Bei Spiel mir das Lied vom Tod, würde ich sagen, haben wir es mit einer sehr komplexen Frauenfigur zu tun. Ich gehe so weit zu sagen, dass Spiel mir das Lied vom Tod so was wie Sergio Leones feministisches Meisterwerk ist.
Können wir gleich, okay, interessant, weil was mich so gewundert hat, ist, dass ich habe dann in allen weiteren Filmen immer wieder gedacht, ich vermisse Clint Eastwood. Warum ist der hier eigentlich nicht dabei? Warum werden die Filme jetzt irgendwie so ein bisschen anders? Denn ich habe mich auch gefragt, als wir dann so viele Vergewaltigungen haben in den späteren Filmen, das ist ja in dieser Dollar-Trilogie nicht der Fall. Also Clint Eastwood verliebt sich da nicht, er vergewaltigt auch niemanden. So, Frauen spielen ja nur so eine untergeordnete Rolle, und später ist es eben anders. Ich habe mich auch gefragt, warum kommt das dann rein? Warum sind Charaktere, die uns eigentlich auf irgendeine Art als sympathisch gezeigt werden sollen, dann noch einmal auch solche Monster auf eine Art? Will er einfach nur sagen, ja, das war eben auch so, die waren eben auch so, und das ist eben der schwierige Konflikt, den ich dir zeige? Das finde ich noch in Ordnung, aber es ist ja schon so, dass sie das bei Spiel mir das Lied vom Tod und vor allem auch bei Es war einmal in Amerika der Frauencharaktere gibt, die das einfach auch so mit sich machen lassen und scheinbar gar nicht so schlimm finden. Und das finde ich schon sehr fragwürdig, das so zu zeichnen, und da verstehe ich nicht so richtig, warum er das so macht.
Und es gibt ja auch immer wieder so einen Bezug dazu, dass die Männer immer mal wieder ihre Mütter loben und dann, ich glaube, es kommt 2 oder 3 Mal und dann sagen, sie war zwar die größte Hure, aber sie war eine wunderbare Frau. Also das ist etwas, was bei Spiel mir das Lied vom Tod vorkommt, das aber auch in Todesmelodie auch vorkommt. Das ist sicherlich etwas sehr Durchgängiges. Das ist also schon sehr schematisch, dass also die Frau als Mutter oder als Hure gedacht wird. Das oder dann eben beides zusammen. Allerdings muss man sagen, ist eben schon wieder ganz ungewöhnlich. Also zeigt auch wieder, dass es hier nicht um eine bürgerliche Moral geht. Denn in der bürgerlichen Moral wird genau das ja ganz scharf voneinander getrennt. Also die Frau, die die Mutter ist, wird entsexualisiert, und die Hure wird der wird jeder Mutterstatus oder ein bürgerlicher Status nicht erlaubt. Die darf nur Hure sein. Und diese Trennung gibt es da. Aber ich glaube, die Vergewaltigungsszenen sind auch sehr verschieden zu deuten. Also bei Es war einmal in Amerika ist es sicherlich nochmal ganz anders als in Spiel mir das Lied vom Tod.
Ja, da sprechen wir dann ja gleich darüber. Ich würde aber auch auf jeden Fall nochmal bekräftigen wollen, ich glaube, er macht sich da an manchen Stellen nicht genug Gedanken zu und fällt dann halt in Schemata zurück, die er vielleicht in Teilen auch eigentlich kritisieren will. Man könnte sicher argumentieren, dass hier eine Verschiebung stattfindet, indem diese merkwürdigen, fragwürdigen Idealtypen des Westerns, Heilige und Hure, zusammenfallen. Man könnte sicher immer argumentieren, hier ist eine freudianische Qualität. Er beschreibt gerade seine Rückblenden und so diese Traumsequenzen, die er da hat, als sehr freudianisch geprägt, und dass die immer alle so eine Fixierung auf Mütter haben und dass sie in den Frauen, mit denen sie zusammen sind, sogar auch ihre Mutter sehen. Das kann man sicher auch als eine kritische Auseinandersetzung mit einer Form von Männlichkeit verstehen, aber wenn ich mir so seine Interview-Aussagen dazu durchlese, dann habe ich das Gefühl, da ist er nun eindeutig ein Mann einer anderen Zeit. Also er sagt in einem Interview, ich habe nichts gegen Frauen, tatsächlich sind einige meiner besten Freunde Frauen. Was würde ich denn denken? Ich toleriere ja auch Minderheiten, ich respektiere und küsse die Hände der Minderheiten, und einfach auch diese Rhetorik, die da das Ganze umgibt, da merkt man, da gibt es sicher Leute, die da reflektierter denken. Ich denke, das liegt einfach aber auch daran, dass er eben so arg, wie schon angedeutet, mit Archetypen, mit Mythen arbeitet. Und ich glaube, gerade in diesem Rückbezug auf Archetypen reproduziert man sie eben in Teilen auch. Das meinte ich vielleicht mit der Naturalisierung des Ganzen. Dadurch, dass er diese Archetypen, diese Mythen so sehr zum Mittelpunkt seines Schaffens erklärt, wird er sicher auch von ihnen inspiriert und deshalb überlebt natürlich auch sicher ein Teil der Ideologie, der von ihnen transportiert wird. Ich denke, da kann man immer kritisch mit umgehen.
Kommt, spielen wir das Lied vom Tod, Once Upon a Time in America. Und ab jetzt ist Clint Eastwood nicht mehr dabei. Ich hatte gehört, dass er erst den Mundharmonika-Spieler spielen sollte, verkörpern sollte. Er wollte das nicht machen. Und dann, das finde ich noch geiler, der Film eröffnet ja mit so einer Szene am Bahnhof, ne, die eigentlich ikonisch geworden ist mittlerweile, wo drei Gangster an einem Bahnhof warten auf einen Zug und man weiß nicht so genau, wer ist da eigentlich drin. Diese Szene ist unfassbar lange gezogen
und dann selbst im Tatort zitiert mittlerweile.
Dann steigt der Mundharmonika-Spieler aus und er schießt die. Der zweite Plan war, dass das die drei aus The Good, The Bad and The Ugly sind. Und das hätte ich ehrlich gesagt sehr cool gefunden, wenn man das so gemacht hätte. Aber scheinbar ist es wohl so, dass sowohl Eastwood als auch Leone das Gefühl hatten, dass sie beide für den Erfolg des anderen verantwortlich sind. Quasi und so eigentlich ein bisschen mehr in der Hand haben. Deswegen wollte dann Leone auch später nicht die Regie bei anderen Eastwood-Filmen und sowas übernehmen. Also seitdem haben sie nichts mehr gemacht. Lukas, könntest du eventuell sagen, worum es geht bei Spiel mir das Lied vom Tod?
Naja gut, es ist eigentlich relativ simpel. Es ist ein Film von Ankünften und Abschieden. Zwei Leute erscheinen in einer Stadt. Der eine ist der schon von dir angesprochene Mundharmonika-Spieler, der sinnt auf Rache. Er hat einen Plan, er will einen Menschen beseitigen, der für ein schreckliches Unglück in seinem Leben verantwortlich ist. Die andere ist Jill Bain, eine Prostituierte aus New Orleans, die hier einen Mann heiratet, ja, McBain, sie hat seinen Namen angenommen und der hat einen großen Plan. Hier wird bald eine Bahnlinie entstehen und er hat Land gekauft, durch das diese Bahnlinie soll und will dort eine kleine Stadt errichten und tatsächlich versucht ein gewalttätiger Schurke namens Frank, sich dieses Land anzueignen und das ist eigentlich, wenn man es herunterbricht, das, was hier über fast 3 Stunden eben erzählt wird. Das ist, wenn man es so anschaut, wirkt es komplexer, als es dann in der Praxis ist.
Ja, ich fand das erstaunlich, weil ich das Gefühl hatte, ich falle wieder so ein bisschen zurück, nachdem ich dachte, okay, ab The Good, The Bad and The Ugly geht es in diese und in diese und in diese Richtung. Und hier haben wir am Anfang ja auch diese sehr lang gehaltenen Szenen, diese sehr spannenden Szenen. Aber dann wird sehr viel in kleinen Räumen geredet. Sehr viel, also ich weiß nicht, ob in anderen, also gut, in Once Upon a Time in America. Ach komm, ich hab's falsch gesagt. Das ist Once Upon a Time in the West. Später kommt Once Upon a Time in America. Once Upon a Time in the West wird dann noch sehr viel geredet und wir haben so ein bisschen andere Figurenkonstellationen als in den Filmen davor. Und wir haben eben, also es wird mehr verhandelt, es geht um Landnahme und wir haben eben auch mehr Sexszenen und so weiter. Wir haben eine Vergewaltigungsszene und so. Also er geht schon ein bisschen in eine andere Richtung. Wie findest du diesen Film, Wolfgang?
Ich liebe diesen Film, ich liebe Claudia Cardinale und ich habe ihn jetzt wieder gesehen und ich habe ihn, glaube ich, schon bestimmt 15 Mal oder so gesehen und bin nach wie vor restlos begeistert davon. Das liegt auch an Ennio Morricone. Es liegt aber auch daran, dass dieser Film etwas ganz Besonderes nämlich erzählt, wie dort Land genommen wird und dass wir eine Zivilisationsgeschichte haben, die auf Gewalt beruht und die nicht von Gerechtigkeit zeugt. Das ist ja etwas, was auch jetzt Marx in seinen Ideen zur ursprünglichen Akkumulation geschildert hat, dass wir also es nicht mit friedlichen Prozessen zu tun haben, sondern dass eben alles, worauf heute unsere Zivilisation gründet, auf Gewaltexzessen beruht und diese sehen wir jetzt da und wie eben versucht wird, dort ein Stück Land, das zunächst wertlos erscheint, dann umkämpft ist. Und das ist ja eine sehr, sehr großartige Idee, die hier passiert, nämlich, dass der Mann McBain von Claudia Cardinale, also von Jill McBain, diese Idee hat, okay, hier wird irgendwann die Eisenbahn hergehen, hier kann eine neue Stadt entstehen, damit ist das Land unglaublich wertvoll und dafür wird er erst einmal für verrückt erklärt im Dorf, in der Nachbarstadt, aber er hat natürlich recht und er wird dann brutalst ermordet und nicht nur er, auch seine Kinder, auch hier wieder etwas, das gezeigt wird, hier wird auch auf Kinder erschossen, geschossen, auch Kinder werden ermordet und dann kommt Claudia Cardinale, die dort einfährt, weil sie glaubt, jetzt die große Hochzeitsfeierlichkeit begehen zu können und muss dann erfahren, dass sie Witwe geworden ist und alle glauben erst, dass sie gar nicht mit ihm verheiratet war, dass sie jetzt erst heiraten wird, aber sie korrigiert dann auch gleich, Mrs. McBain heißt sie, sie haben nämlich in New Orleans geheiratet und damit gehört ihr das Land und das begreift sie sehr schnell und dann schaut sie, wie sie damit umzugehen hat und sie merkt aber auch, dass sie umstellt ist von verschiedenen Männern. Da ist einmal der von Henry Ford gespielte Frank, da ist Mundharmonika gespielt von Henry Charles von Bronson, Henry Fonda, Entschuldigung.
Von Henry Fonda.
Dann Mundharmonika von Charles Bronson gespielt und dann noch Cheyenne von Jason Roberts gespielt und zwischen denen spielt sich das alles ab und sie ist damit eine emanzipatorische Figur, weil sie als Prostituierte sich auch hier noch begreift, insofern als sie sie sich die Freiheit herausnimmt, als ökonomisches Subjekt aufzutreten. Und das relativiert vielleicht ein bisschen diese eigenartigen Szenen mit den Männern und auch die Vergewaltigungsszene. Denn wir haben auch einmal den Satz dann von ihr, so nach dem Motto, also wenn du mich vergewaltigst, ich kann danach mich baden gehen und dann war es das für mich. Das ist zum einen sehr schockierend, einen solchen Satz zu hören. Zum anderen aber steckt da auch eben so eine Selbstermächtigung drin, dass man sagt, ich lasse mich nicht von dir zum Opfer machen. Im Übrigen eine ganz ähnliche Haltung, die man bei der französischen Feministin Catherine Millet finden kann. Und das finde ich sehr interessant, dass wir hier also mit der Prostituierten eine ökonomisch selbstständige Frau haben. Und das ist durchaus etwas, was man im Western sehen kann oder was man auch zum Beispiel in Vom Winde verweht sehen kann. Da ist auch die Prostituierte die einzige, die wirklich als autonomes weibliches Subjekt handeln kann. Und das finden wir auch hier. Und deswegen finde ich den Film auch in dieser Hinsicht so bedeutsam.
Na, es ist ja ein interessanter Übergangsfilm. Wir haben zum einen hier, würde ich sagen, eine neue Generation oder eine schon bestehende Generation von Filmemachern, die mitwirkt. Co-Autoren sind zum Beispiel Dario Argento, der dann nachher vor allem für seine Gialli bekannt wird, und Bernardo Bertolucci, der ja auch durch Filme wie 1900 sich sehr stark mit Geschichte auseinandersetzt und vielfach ist beschrieben worden, dass es fast so eine Art Super-Western ist. Ein Film, der vom Ende des Westerns erzählt. Und ich frage mich aber, ob in diesen Rückzugsgefechten, in diesem Schildern eines letzten Hurras oder eines Übergangs nicht dann auch oft so die Ideen einer bestimmten Zeit bewahrt werden. Also sicher ist die hier eine Figur, Claudia Cardinale, McBain, Jill McBain, die so einen Beginn einer Art Matriarchat vielleicht darstellt, einer neuen Zukunft, aber die auch viele Vorstellungen von Weiblichkeit als das Passive, als das Zivilisierende, was ja auch klischeehafte Zuschreibungen sind, weiter in sich trägt. Und auch, was ich vorhin beschrieben habe über das Naturalisieren von Gewalt, würde ich sagen, setzt sich ja hier in Teilen fort. Ich glaube aber, dass das schon auch, wie was Wolfgang schon beschreibt, reflektiert wird, dass damit gearbeitet wird und dass das diesen Film schon interessant macht. Ich glaube, es ist formal fast der perfekteste Film. Ich glaube ja, Sergio Leone ist sehr stark ein Formalist. Und wenn wir uns angucken, mit welcher Präzision hier die Kamerabewegungen vollzogen werden, diese vielen Kranaufnahmen, wo auch diese Bewegung von oben und unten, von Himmel und Erde, die wir vorhin schon angedeutet haben, zum Beispiel in der Musik, wie oft die hier vollzogen wird, das ist ja schon sehr deutlich. Das ist auch der Film, der sich am meisten verschmelzen lässt mit dem amerikanischen Kino, auch weil er eben in Amerika gedreht ist, aber darüber hinaus eben, weil diese ganzen amerikanischen Schauspieler, die Leone immer wollte, jetzt plötzlich da sind, allen voran natürlich Henry Fonda, der vorher immer ein Held war, der Abraham Lincoln zum Beispiel gespielt hat und jetzt als Frank wirklich der amerikanische Albtraum ist, der mordende Lincoln, der hier ja wirklich eine Subversion von allem, was in seiner Karriere vorher passiert ist, wird und das auch verkörpert. Und ich finde spannend, dass dieser Film so stark den Wunsch ausdrückt, den Western zu beenden, zu begraben als Übergang in eine neue Epoche, wie sich versteht. Und ich glaube, das gibt ihm seine Kraft. Mir missfällt, wie schon angedeutet, an der Inszenierung, dass es durch diese Perfektion, die hier mittlerweile erreicht wird, auch dadurch fast etwas so Mechanisches, ein wenig Berechenbares in sich hineinträgt. Also, dass dieses etwas Schäbige und Raue, das in diesen Filmen davor noch deutlich präsenter war, hier eingehegter ist, geordneter. Also er gefällt mir weniger gut als zum Beispiel Zwei glorreiche Halunken, aber ich finde, er hat immer noch sehr viele sehr eindrucksvolle Szenen. Einen auch der besten Musikstücke von Ennio Morricone. Also ich war auch dieses Mal wieder sehr angetan, auch wenn es einige kleine Sachen gibt, die mich an ihm stören.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, aber ich hatte das Gefühl, er ist irgendwie, ja, so viel, gut, vielleicht, weil das das Ende einer Ära dann beschreiben sollte, so sentimentaler, irgendwie emotionaler, er ist nicht so entrückt irgendwie wie diese anderen Filme. Er sagt nicht so, es gibt irgendwie keine Seite, auf die man sich schlagen kann oder wir reiten jetzt nur ewig hin und her und dann gibt's einen Showdown und der Cleverste gewinnt immer, sondern ich hatte das Gefühl auf einmal, also ich hatte mich gewundert, dass er so den Charakteren emotional irgendwie so nah kommt, das hatte ich nicht erwartet.
Die Liebe wird plötzlich ein Thema, die ist ja abwesend in den drei Filmen zuvor. Und die Liebe wird ein Thema, aber diese Männer sind auch nicht in der Lage, wirklich zu lieben. Sie ist es dann doch einmal in der Treue gegenüber ihrem Mann, dass sie das also fortführt, aber dann auch, dass sie sich in Mundharmonika verliebt offenbar und sie aber dann darüber hinwegkommen will. Das hat eine wunderbare sentimentale Ebene dadurch und da funktioniert das dann auch mit diesem Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Thema heißt. Enjeu tu reviendras heißt das in dem, also es gibt's ja dann auch wirklich als Lied gesungen nochmal, nicht in dem Film, aber auf CD. Und das ist, finde ich, etwas ganz Besonderes, dass er also zum einen so eine extrem brutale Geschichte von, wie Marx sagen würde, Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt erzählt und dann aber dieses Liebesthema mit drin hat. Und eine Figur, die ist mir jetzt nochmal so bewusst geworden beim Wiedersehen, ist ja derjenige, der diese Eisenbahngesellschaft besitzt. Also es ist ja eben nicht nur Henry Fonda, der dort jetzt in dessen Namen arbeitet, sondern es gibt im Hintergrund dann eben denjenigen, dem das Ganze gehört. Also das ist der Kapitalist, Mr. Morton, der immer in seiner Eisenbahn sitzt und die auch kaum verlassen kann, weil er unter Muskelschwund oder sowas ähnlichem leidet. Und das ist sehr faszinierend, weil wir hier eine Figur sehen, die ganz, ganz eigenartig ist. Man kann sich natürlich vorstellen, warum will man viel Geld haben, naja, um es zu verleben, um in Saus und Braus ein lustiges Leben führen zu können. Aber dieser Mensch hat nichts anderes, als in dieser Eisenbahn zu sitzen und solche Geschäfte zu machen. Und er will noch mehr akkumulieren. Und er weiß, dass seine Zeit so gut wie abgelaufen ist. Er will aber dieses Stück Eisenbahn, will er noch verlegt bekommen. Und man weiß gar nicht, für wen. Es ist noch nicht mal irgendjemand da, dem er es vererben kann oder so. Es ist einfach nur diese blinde Wut, ich muss akkumulieren, die sich da ausdrückt. Und das ist etwas sehr, sehr Eigenartiges. Eine wirklich gespenstische Figur, noch viel furchteinflößender als all die Bösewichte, die wir sonst kennen aus Sergio Leone-Filmen.
Ich habe ihn ja so gelesen, er kann nicht leben ohne die Mechaniken, die er hervorgebracht hat, ohne das, was die Zivilisation oder der Kapitalismus eben erwirkt. Er kann sich nicht durch diese Welt bewegen, ohne die Zugschienen, die durch die sonst so unwirtsame Wüste eben führen. Dieser freie Raum, der allen versprochen wird, der ist ihm eben nicht zugänglich, außer er belegt diese Natur eben mit seinen Schienen. Also ich glaube, das ist wirklich das Gefühl, er ist erst in der Ausdehnung handlungsfähig. Er gleicht dadurch so diese Mängel aus. Er ist ja wirklich so eine Art Prothesenwesen, das halt die Zivilisation braucht, um sich ausbreiten zu können. Also das finde ich spannend geschildert hier. Was ich ganz spannend fand, ich habe den Film im Kino gesehen einmal, aber nicht in einer regulären Version, sondern in einer 8mm-Fassung. Es gab ja vor der Erfindung der Videokassette kleine 8mm-Filmaufnahmen für den Hausgebrauch, in denen Filme in extrem heruntergekürzter Version existieren. Also das ist dann irgendwie wirklich eine 40, 50 Minuten Version von diesem Epos. Und meine Erfahrung war, der Plot bleibt nun durchaus erhalten. Also das ist ja ein Film, der eigentlich plottechnisch gar nicht wahnsinnig komplex ist, sondern dann immer noch verständlich bleibt. Aber er verliert halt seine Größe, seine Farben und seine Ausmaßen. Und ohne so ein wirklich expansives Riesenwerk zu sein, so ein Superwestern, bleibt von ihm sehr wenig. Aber ich meine, ich muss jetzt auch niemandem davon abraten, die 8mm-Version zu schauen. Die ist, glaube ich, sowieso nicht wahnsinnig präsent überall.
Ja, und man würde wohl die Ouvertüre verpassen, denn das ist ja etwas so Fantastisches, dass man zwar hier Ennio Morricone hat, aber man sagt, man lässt jetzt erstmal das, was vor Ort ist, Geräusche von sich geben. Da tropft Wasser, da sirrt eine Fliege und all das und wie man daraus dann Musik macht und erst dann geht dieser Film so richtig los. Das ist derart fantastisch, dass ich da immer wieder hingerissen von bin. Und das ist auch sicherlich hier in Deutschland der bekannteste Film von Sergio Leone, was man auch daran sehen kann, dass es da diese Sendung Swinging Sixties gab. Thomas Gottschalk hat sie moderiert und dann war auch Claudia Cardinale dort zu Gast und dann fährt Gottschalk mit Claudia Cardinale zusammen in der Kutsche ins Studio ein.
Na, ich finde diese Anfangsszene ist so spannend, weil wir hatten ja vorher schon immer so eine sehr unmittelbare ein Dialog, sagen wir, zwischen Musik und Welt. Und hier wird dann tatsächlich die Welt selbst musikalisch. Also die Welt selbst gibt einen Rhythmus vor, spielt ihr eigenes Lied. Die Melodie des Titels, das Lied vom Tod, ist natürlich eine Erfindung der deutschen Übersetzung. Das ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, weil es dann den Fokus so sehr auf Charles Bronson als Hauptfigur setzt. Aber dieser Gedanke, dass die Welt hier selbst Musik hervorbracht, den finde ich schon durchaus spannend.
Und wir haben nicht den Gegenpartner. Normalerweise haben wir diese Leone-Szenen, die sich so ewig aufbauen. Aber wir wissen schon, was passiert. Ne? Zwei Menschen stehen sich gegenüber. Also wir wissen nicht, wie es genau passiert. Aber wir wissen, dass da gleich wahrscheinlich einen Schusswechsel geben wird. Und hier ist es so spannend, fast auf die Spitze getrieben, dass wir gar nicht wissen, worauf die warten. Also man denkt ja, die rauben den Zug aus. Das dachte ich auf jeden Fall, als ich das gesehen habe. So, die werden gleich irgendwie den Zug ausrauben oder sowas. Sie haben ja da die Waffen und dann hält der Zug aber an und es passiert nichts. Und dann hören wir diese Melodie und dann fährt er weg und dann entlädt sich das ja. Das fand ich nochmal so ein schönes Riff irgendwie auf sein ursprüngliches Motiv.
Schon, schon, schon.
...1971 kommt dann Duck You Sucker oder auf Deutsch Todesmelodie ursprünglich. Also ich habe mich, als ich den... Ich hatte mir mehrere Sachen gedacht, als ich den Film gesehen habe. Einmal, warum habe ich davon noch nie in meinem Leben gehört, von diesem Film? Ich wusste nicht, dass es noch einen Western-Film von Leone gibt. Vielleicht liegt es unter anderem daran, dass, wenn ich mich recht erinnere, der nicht so erfolgreich war. Und auch ursprünglich gar nicht geplant war, dass Leone die Regie macht, sondern Peter Bogdanovich war da geplant. Und es scheint so der Film zu sein, der vielleicht als einziger, danach mit der Koloss von Rhodos, nicht im Nachhinein so, weil wir haben es vorhin schon gesagt, ne, die Kritiker und Kritikerinnen waren am Anfang nicht unbedingt so überzeugt von allen Sachen. Es hat gedauert, bis Leone diesen Ikonenstatus hatte, und mittlerweile würden wahrscheinlich viele große Kritiker und Kritikerinnen auch sagen, ja, einer der größten Regisseure aller Zeiten. Aber irgendwie wurde dieser Film, so in meinem Gefühl, nicht mit den anderen seiner Western-Filme rehabilitiert. Es geht hier um die mexikanische Revolution 1913, der Beginn davon, und es gibt einen Banditen, Juan Miranda, der wird gespielt von Rod Steiger, und John H. Mallory, gespielt von James Coburn, der ist so aus der irischen Republican Army, der kennt sich sehr gut mit Sprengstoff aus, und immer bevor seine Ladung hochgehen, sagt der Herr Duck You Sucker. Wisst ihr, was der auf Deutsch sagt eigentlich? Habt ihr den auf Deutsch gesehen, den Film?
Nee, ich hatte eine englische Synchron.
Duck dich, du Arsch. Oder so,
du Trottel.
Du Trottel, ja. Treffen aufeinander und planen zusammen, eine Bank auszurauben. Aber dann kommt raus, dass die Regierung diese Bank benutzt hat, um da illegal politische Gefangene quasi einzusperren. Und so wird dann quasi John Miranda so ein bisschen als Revolutionsführer, und die beiden geraten da irgendwie so ein bisschen rein. Ist der Film überhaupt in Vergessenheit geraten, oder ist er zu Recht in Vergessenheit geraten, Lukas?
Na, in Vergessenheit geraten. Er ist Teil von Sergio Leones Werk. Er wird gelegentlich gesehen, aber er ist bei weitem nicht so präsent wie die anderen Filme. Er ist kritisch viel umstrittener. Und ja, wie schon angesprochen, das liegt an verschiedenen Faktoren. Es liegt sicher daran, dass es nicht ein originärer Leone-Film war, sondern ursprünglich von Peter Bogdanovich gedreht werden sollte, der dann kurzfristig abgesprungen ist. Aber ich denke, es liegt auch daran, dass er so einen merkwürdigen Kontrast in sich enthält und sehr viel uneinheitlicher funktioniert als viele andere Leone-Filme, die dann ja auch in ihren verschiedenen Aspekten eine relativ durchgehende Tonalität haben. Die erste Hälfte ist sehr viel, wie soll man es nennen, humoristischer. Da ist dieses präsente Element der Commedia dell'arte vielleicht so präsent, wie es das selten sonst ist. Und die zweite ist dann sehr viel düsterer, apokalyptischer, schmerzhafter, sehr viel stärker darauf fixiert, die Gewalt dieser Revolution, dieser Auseinandersetzung, die durch sie losbrechen, zu schildern und auch vor allen Dingen eben darüber zu erzählen, dass wirklich Figuren minutenlang so im Dunkeln sitzen. Also es verbringt sehr viel Zeit mit Rod Steigers traurigem Gesicht. Und ich glaube, dass es halt einfach ein Film ist, der sich zum einen nicht so wahnsinnig gut in dieses Gesamtwerk führt, aber der auch eben nicht zum Kultfilm taugt, weil er nicht so befriedigend ist, weil er nicht so viele von diesen mitreißigen coolen, wie wir schon besprochen haben, Momenten hat, und andererseits, weil seine Botschaft für viele wahrscheinlich gerade zu dieser Zeit, aber auch jetzt rückblickend, so ein bisschen schwieriger ist. So diese sehr große Kritik gegenüber dem Revolutionären, oder naja, sagen wir auf jeden Fall dem 1968er Zeitgeist, bei dem Sergio Leone ja durchaus immer kritisch war, und ich meine gerade dieser berühmte Monolog über die Revolution, die für diesen Rod Steiger, diesen Juan-Charakter, ja eigentlich nur ein Aufbegehren der Reichen mit Mitteln der Armen und danach eine Ermächtigung wieder über diese darstellt. Und ich glaube, das ist nun natürlich auch eine Aussage, die lange dann nicht unbedingt en vogue war, aber die jetzt so mit weitem Abstand auch nicht irgendjemanden dazu reizt, diesen Film noch mal so hervorzuheben. Ich glaube halt, das ist der innerlich zerrissenste, der brüchigste, der schwierigste Film von Leone in dieser Hinsicht. Also er ist am schwierigsten in Gänze zu umarmen.
Ja, er ist widerspenstisch. Er ist ein sehr widerspenstischer Film. Und es ist ein Film, der zunächst einmal ja ganz furios und auch ganz klar in seiner Botschaft beginnt, eben dadurch, dass da ein armer Kerl in eine Kutsche von sehr reichen Leuten kommt. Der Klerus ist auch noch anwesend. Mhm. Und diese empören sich dann über seine Armut, so wie er aussieht. Und sie sagen auch dann, dass er eigentlich gar kein Mensch sei. Und dann macht Sergio Leone was ganz Wunderbares. Er macht nämlich seine Großaufnahmen nur noch dichter, geht er ran, als er es sonst schon tut. Er zeigt dann wirklich nur noch Augen, nur noch Münder, nur noch Nasen und zeigt, wie barbarisch beziehungsweise wie unmenschlich eigentlich diese herrschende Klasse da ist und zeigt wirklich so eine fast Nähe zu den Tieren, denen, wenn sie dann essen und alles mögliche verschlingen, fettige Lippen haben. Das ist also eine ganz starke Emotionalisierung, die da stattfindet und die eben genau diesen Diskurs dann auf ästhetische Weise unterläuft, den diese reichen Leute da pflegen. Und dann kommt es ja dann eben zu dem Überfall auf die Kutsche. Das ist ja dann eine größere geplante Aktion. Für solche Details liebe ich den Film. Ich würde aber auch sagen, dass er ein bisschen auseinanderfällt, was man jetzt nicht ganz so schlimm finden muss, weil man irgendwie auch froh ist, gerade heute, wo alles so passgenau ist und so konform, dass so etwas da stattfindet. Aber es ist ein Film, der sich nicht so ganz entscheiden kann. Also er versucht jetzt wirklich mal einen politischen Konflikt als politischen Konflikt auch zu zeigen. Es geht aber dann auch wieder um so eine Bromance zwischen zwei Figuren, die eigentlich gar nicht miteinander zusammenarbeiten wollen, aber dann zusammenarbeiten müssen. Es gibt so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Eigentlich sind sie auch nur daran interessiert, an Geld zu kommen. Jetzt ist es kein Gold, sondern sie sagen, sie wollen nach Amerika. Dort sind die Banken, die sind voller Geld. Und da kann man richtig reich werden. Das ist das eigentliche Ziel. Und so geraten diese beiden dann aber in das Revolutionsgeschehen hinein. Und der eine hat aber eben noch aus seiner irischen Heimat ein Revolutionsgeschehen vor Augen und hat schon einmal gesehen, wie Verrat und so etwas in einer Revolution stattfindet. Und das wird also da mit übertragen. Und das sieht man auch wieder einen gewissen konservativen Gestus bei Sergio Leone, dass man also von solchen Konstanten ausgeht, dass man sagt, ja, am Ende sind alle Revolutionen, führen wieder darauf hinaus. Und das wird dann eben in diesem Monolog, den Lukas schon angesprochen hat, dann auch nochmal ganz deutlich ausgesprochen. Dennoch mag ich diesen Film für viele Einfälle und mag auch hier wieder den Schmutz und finde das so schön, dass er wirklich so ein Brückenfilm ist. Also der spielt ja in den 1910er Jahren. Da kann man jetzt vom klassischen Western nicht mehr ausgehen, aber es gibt eben auch noch Pferde und so und es fahren noch nicht alle Motorrad, außer der jetzt Dynamit hat. Und es gibt schon ein sehr städtisches Leben, aber es gibt dann noch ein ganz anderes und man vergegenwärtigt sich das oft gar nicht. Wir hatten ja in den 30er Jahren eben noch ganz, ganz viele Haushalte in den USA, die nicht vernünftig an Strom angeschlossen waren, also die erst mit dem New Deal von Roosevelt das erlebt haben. Und man kann sich dann vorstellen, in den 10er Jahren in Mexiko, wie das da noch war. Und das finde ich ganz schön, dass mal diese Zeit in einem Film so gefasst wird. Und es bildet einen schönen Übergang von dem Spiel mir das Lied vom Tod bis hin dann zum dritten, es war einmal in Amerika.
Ich musste bei diesen Motorrädern, bei dieser langsamen Technisierung dieser Welt so ein bisschen an The Good, the Bad and the Weird von Kim Ji-woon denken, der ja den Plot von The Good, the Bad and the Ugly in den Mandschurei-Krieg verlegt und dort tatsächlich auch sehr viele Motorräder als Pferde quasi einsetzt. Und ich finde, das ist tatsächlich auch interessant, wie diese Ideenwelt von Leone auf neue Technologie reagiert, wie plötzlich sich Prozesse verändern und das Zerdehnen schwieriger wird, wenn bestimmte Technologie das eben nicht mehr erlaubt. Und ich denke, das hat schon auch so seinen Reiz aus so einer Auteurperspektive. Also ich würde sagen, wer Sergio Leone schätzt und ihn interessant findet, er wird auch hier wieder vieles finden, nicht nur von seiner Handschrift, nicht nur von seiner Art, Gesichter zu filmen und immer neue Varianten zu finden von Leuten, die auch spähen, Krähen durch kleine Schlitze schauen. Ich finde besonders toll diese Einstellung, wo ein Steckbrief so in der Mitte aufgeschnitten wird und die Augen einer Figur durch die Augen einer anderen ersetzt werden. Also es gibt viele von derartigen tollen visuellen Einfällen. Und das ist ja auch etwas, das dann zum Beispiel, das war einmal in Amerika mit diesen ganzen Gucklöchern und so nochmal auf die Spitze getrieben wird. Aber ja, wie schon gesagt, ich glaube, ich verstehe sofort, wenn man mit diesem Film weniger anfangen kann. Und ich finde auch so diese Eingangsszene, in der diese Kutsche überfahren wird, in der ja so eine Art nicht Gesellschaft, sondern Oberschicht da ist, ist ja für mich in Teilen auch eine Reaktion zum Beispiel auf John Ford, auf Stagecoach, wo wir ja auch so die gesamte amerikanische Gesellschaft in einer Kutsche versammelt haben. Und hier sagt uns Leone jetzt, ja, diese vermeintliche Gesellschaft, die wir bei Ford zum Beispiel hatten, die ist vielleicht dann doch einseitiger und kritikwürdiger, als sie das ist. Ich weiß nur nicht, und da können wir auch vielleicht irgendwie zurückverweisen, also ob die Vergewaltigung jetzt die richtige Art von Strafe ist, darüber sollte man sicher diskutieren. Das war für mich eine Szene, wo sich ja dieses machistische, dieses übermäßig virile halt nochmal auf eine sehr plumpe Weise eben niederschlägt.
Ja, ich fand das ganz cool, aber gemacht, ihr habt jetzt schon beide so ein bisschen beschrieben, diese Szene, aber da fand ich ganz interessant, dass er reinkommt und die ihn quasi so richtig rassistisch beleidigen, ne? Also die Mexikaner und so weiter und alles Abschaum und so, und dann werden sie ja aber als Abschaum gezeichnet, dadurch, wie sie da essen, wie die Schweine irgendwie so sind. Und dann ist ja, ja, der Witz, dass hier wieder der Cleverere eigentlich gewinnt, denn der Mexikaner war ja der Cleverere, dann ist das alles geplant, aber er wird dann dadurch, dass er sich über diese Obrigkeit erhebt, die wir hier kritisiert sehen, dann auf einmal doch wieder zum Monster. Ne? Also er vergewaltigt dann da diese Frau, und das auch wieder so ein schönes Schnittbild, denn er, also es wird ja nur suggeriert auf eine Art, ne? Weil es gibt dann diese Bewegung und man denkt, er zieht ihr die Hose runter, aber das ist eigentlich ein Mann, dem gerade die Hose runtergezogen wird, weil sie den ja alles klauen. Und dann, das finde ich so schön, dass es quasi so zeigt, ja, Menschen werden eben auch zu Verbrechern aufgrund von Klassenunterschieden, aufgrund von Ausgrenzung und so weiter. Ne? Und deswegen finde ich das so nicht schlecht. Ob ich dann ihn sonderlich sympathisch finde, noch als Charakter, am Ende ist so die Frage. Aber immerhin wird das so ein bisschen versucht zu erklären, warum die Person irgendwie so ist.
Ja, diese Einstiegsszene ist so ein bisschen eine Buñuel-Szene. Also die würde ja auch perfekt irgendwie passen in einen dieser vielen reiche Obrigkeit sitzt zusammen bei schönen Diners, aber es ist eigentlich alles absurd und schrecklich. Also daran musste ich ein bisschen denken.
'84 kommt dann der letzte Leone-Film, Once Upon a Time in America oder Es war einmal in Amerika. Ein, ja, Genrewechsel für Leone, denn er dreht ein fast vierstündiges Gangster-Epos mit Robert De Niro in der Hauptrolle und arbeitet da 10 Jahre dran, sagt man. In diesem Buch stand sogar, er hat es 13 Jahre lang geplant, also ewig. Es war schwer, einen Geldgeber zu finden. Irgendwann klappt es dann und dieser Film wird umgesetzt. Eigentlich auch 84 in so einer Zeit, wo man vielleicht solche Art von riesigen Epen gar nicht mehr umsetzt. Wolfgang, du hast erst vor kurzem eine Filmanalyse dazu gemacht. Könntest du kurz sagen, worum es geht?
Es geht um einen Film, der in drei Zeiten spielt. Also einmal 1922, da sehen wir Noodles, das ist der Protagonist, als einen Jungen, der in jüdischen Viertel in der Lower East Side aufwächst und der sich mit anderen Freunden zusammen Geld dadurch verdient, dass sie zum Beispiel Schutzgeld eintreiben, dass sie da auch sehr unmoralisch handeln, also ohne weiteres bereit sind, einen Kiosk abzufackeln, wenn derjenige nicht zahlen kann, als kleinen Bestrafungsakt. Sie lernen aber dann auch die Frauen kennen, die Liebe wohl nicht. Das zieht sich auch dann durch den Film hindurch, dass die Liebe ihnen doch etwa doch fern bleibt, wenngleich sie diese Frauen dann in irgendeiner Weise begehren. Prostitution spielt auch hier eine Rolle, Vergewaltigung spielt eine Rolle, aber es gibt dann eben einen großen Schnitt, denn einer der Jungs wird von einer dieser kleinen Jungs wird ermordet. Und zwar, als sie mit Bugsy zusammenstoßen. Das ist so der Obergangster dort im Viertel, den es tatsächlich gegeben hat. Das ist also ein ganz klarer Bezug dann auch auf die Historie. Und Noodles, also gespielt von Robert De Niro, ist derjenige, der sich dann dort anlegt und der nicht nur eben Bugsy erschießt, sondern auch noch einen Polizisten ersticht. Und deswegen kommt Noodles dann erst einmal für 10 Jahre ins Gefängnis. Und dann geht der Film weiter 1932. Dann sind seine Freunde schon entsprechend reich geworden. Sie betreiben eine Speakeasy-Bar. Wir sind noch in der Prohibition. Es dauert noch eine Weile, bis Alkohol wieder erlaubt ist, aber sie machen eben damit Alkoholschmuggel viel Geld. Sie rauben aber auch weiter aus. Und dann haben sie zuletzt noch einen ganz großen Plan, zumindest einer von ihnen. Man möchte eine Bank ausrauben, und zwar die Fett möchte man sogar ausrauben, wenn ich mich recht erinnere. Und dann scheitert dieser Versuch aber, weil es gewisse Tipps, Hinweise gibt zur Polizei. Es ist sehr intrikat, das jetzt alles aufzufächern. Das ja. würde ich sagen, muss man sehen, muss ich nicht alles verraten. Und dann haben wir einen Riesenzeitsprung. Wir sind im Jahr 1968. Wieder ist Noodles da. Er kehrt zurück nach New York, das er verlassen hat, nachdem da alles aufgeflogen ist. Denn er hat gehört, dass seine Freunde von einst, die auf dem jüdischen Friedhof liegen, umgebettet werden. Und er hat einen eigenartigen Brief erhalten. Er geht jetzt nun auf Spuren. Suche, wer hat diesen Brief geschrieben, was ist eigentlich damals vorgefallen, und er trifft dann ganz unverhofft und vermutet jemanden wieder von damals, der eine ganz andere Karriere unter anderem Namen gemacht hat, eine politische Karriere. Der Gangster ist nun Teil des Establishments, beziehungsweise das Establishment ist eben auch gangsterhaft. Und das Tolle an diesem Film ist, dass das nicht so chronologisch erzählt ist, wie ich das jetzt gerade getan habe, sondern alle drei Zeitebenen sind miteinander verflochten und sind miteinander verbunden auf wirklich eleganteste Weise. Ich kenne keinen Film, der das so schön kann. Und eine der berühmtesten Szenen ist tatsächlich, dass ein Telefon klingelt. Und man kennt das ja, es dauert dann vielleicht ein bisschen, bis man rangeht. Aber gerade bei diesem Klingeln des Telefons werden mehrere Handlungsorte, Ebenen, alles wird miteinander verflochten. Und das ist quasi dieser Knoten, der da am Anfang entsteht und der sich dann nach 4 Stunden Film ganz lösen kann. Es ist für mich ein unglaublich weiser, großer, reifer Film.
Ja, das dachten die US-amerikanischen Distributoren scheinbar am Anfang nicht, denn er ist in einer geschnittenen Version in den USA rausgekommen, ja. Die chronologisch erzählt war tatsächlich, und erst jetzt ist dann, glaube ich, in Europa so groß geworden ist, irgendwie hat man ihn dann irgendwann auch in seiner ganzen Form gezeigt, ja, und gilt ja so als einer der größten, wenn man es überhaupt so nennen muss, Gangsterfilme aller Zeiten. Würdest du da auch zustimmen, Lukas?
Naja, ich finde, das ist ein Film, den merkt man ja durchaus an, dass er sehr viel später entstanden ist, als er konzeptioniert wurde. So ein bisschen eine Derrière-Garde, ein Nachzügler von dem, was im New Hollywood zum Beispiel in den 70ern passiert ist. Es gibt ja von Claude Lelouch dieses Zitat, "My favorite American director is Sergio Leone." Und amerikanisch als hier wird er natürlich nicht. Nur ist es eben ein Film, in dem wahnsinnig viel drin ist und bei dem ich auch nicht das Gefühl habe, dass das alles funktioniert. Dadurch, dass er alles in Erinnerungen, in Traumbilder verwandelt, auch in Opiumrausch. Also das ist ja sogar auch Deutungen gibt des ganzen Films, dass es eben nur opiumgeschwängerte Erinnerungen ist. Man beißt nicht mehr ins Madeleine, das ist ein bisschen her, sondern man setzt sich an die Opiumpfeife als moderne Fassung davon. Und ich glaube, das macht es an manchen Stellen schwierig, das Konkrete des autobiografischen Vorbilds The Hoods, heißt ja das Buch, das er irgendwann in den 60ern in einem römischen Buchladen entdeckt hat, diese konkreten Sachen wirklich das Gewicht zu geben. Man hat oft das Gefühl, der Film interessiert sich nicht für diese politischen Dimensionen, für die Rackets, für die Gangster, die dann in die Politik überwandern, die mit der Politik verschmelzen und die damit auch die Politik an sich zu einem kriminellen Unternehmen machen, sondern er ist ganz stark eben bei dieser schon vorher angesprochenen Männerfreundschaft. Und das lässt ihn dann auch die anderen Liebesbeziehungen merkwürdig diffus und sicher traurig an manchen Stellen, aber auch auf eine komische Weise gebrochen darstellen. Andererseits aber auch ja, es entsteht eine gewisse Irritation für mich, wenn dieser Film nach seiner wahnsinnig späten Intermission, die ja wirklich irgendwie nach zweieinhalb, nach zwei ja, Stunden und 45, also das, ich wollte auch sagen, und danach kommt dann ja der Turn so zum Politischen, und ich muss sagen, diesen Teil finde ich immer weniger gelungen, und es gibt auch vereinzelte Szenen, die ich einfach missglückt finde, vor allen Dingen eben diese Vergewaltigungsszenen, diese letzte, die uns den Täter, den Vergewaltiger, als das arme Opfer, das durch seine Liebe ja nicht anders handeln kann. Und ich finde, das ist ja sowohl Frauen- als auch männerfeindlich. Also das tut niemandem einen Gefallen, wie das geschildert wird. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein Film, der so ausschweifend, so reizvoll gestaltet ist, der sicher sich ästhetisch sehr stark dann auch in Teilen bedient, an dem zum Beispiel, was Coppola mit zum Beispiel in den Patenfilmen gemacht hat, die ich finde, hier immer wieder anklingen, wo man das visuell denkt, und manchmal ist es dann vielleicht fast zu ausschweifend, aber es ist so ein sinnlich erfahrbarer Film, dass ich ihn nicht wirklich schlecht bewerten kann. Also das ist ein ästhetisch dann doch an so vielen Stellen wahnsinnig eindrucksvoller Film, und das gilt sowohl für die 4 Stunden plus Version als auch für die 3 Stunden 47 Minuten Version, die finde ich beide sehr gut sind. Ich würde sogar sagen, bei der längeren Version, die wir jetzt haben, kommen einige Sachen dazu, die ich fast ein bisschen zu plakativ finde. Zum Beispiel diese Szene, wo Noodles zu seinen Eltern kommt und sie beten, und er sagt ihnen dann aber, Geld ist mein Gott. Also das finde ich derartig plump. Da finde ich die knapp 4-stündige Version dann wohl die beste, und die würde ich auch sagen, ich sehe vielleicht das Meisterwerk nicht, manches ist redundant geworden, ist ein Film, der aus der Zeit fällt, aber der auch sich sehr vieles bewahrt und der schon sehr mitreißend ist.
Ach, es gibt eine noch längere Version, das wusste ich gar nicht, ich habe nur die 3,45er gesehen.
Es gibt theoretisch dann
aber wohl sogar noch längere Versionen. Aber die wollte er nicht drin haben, die Szenen. War das nicht sogar Szenen von den Ehren, die er ursprünglich gar nicht unbedingt drin haben wollte? Das habe ich nur
gelesen. Teils. Es gibt ja auch viele Mythen und Geschichten, es wird ja auch noch viel spekuliert, es gäbe noch längere Szenen mit Joe Pesci, das ist nicht der Fall. Der Finale, der komplette Film, wäre wohl noch einmal unglaublich viel länger. Aber wer weiß, ob das nicht dann sogar zu viel des Guten wäre.
Diese zwei, also es gibt ja so zwei Vergewaltigungsszenen. Die eine ist, als Robert De Niro's Charakter bei einem Überfall einfach die, ja, das war ein Ehepaar, und er vergewaltigt einfach da auf der Stelle die Frau und später eben seine, also sie sind noch nicht wieder zusammen, er trifft sie wieder, er kommt aus dem Gefängnis, sie gehen essen und so weiter, und sie eröffnet ihm dann, dass sie nach Hollywood geht, sie, glaube ich, oder? Um Schauspielerin zu werden.
Genau.
Und er vergewaltigt sie dann da auf der Rückbank von so einem, bei einem Chauffeur, der da irgendwie nur so zuschaut, und ich fand beide Szenen schwierig. Ich finde die zweite, also ich finde in Ordnung, dass man sagt, man zeichnet ihn so und er muss dann mit den Konsequenzen leben, und die Gangster sind halt keine irgendwie Götter in Weiß, aber diese andere Szene, die hat mich echt noch stärker verstört, weil die Frau, die er da vergewaltigt wird, ist ja eine Prostituierte und wird ja dann später so Teil des Teams. Und findet das so quasi so völlig in Ordnung, und ich habe irgendwie gar nicht verstanden, was das für ein Frauenbild sein soll, was das für ein Charakter sein soll, was das in dieser Geschichte soll.
Ich finde die auch sehr viel merkwürdiger, diese erste Vergewaltigungsszene, während die in auf der Rückbank mit dem Chauffeur ein bisschen anders in meinen Augen zu beurteilen ist, da wir hier tatsächlich eine souveräne Frau haben, die sagt, ich mache jetzt Karriere, was sie ja dann auch tatsächlich schafft. Und die dann von ihm jetzt, also er glaubt jetzt mit seinen Mitteln, die er als Gangster immer anwendet, sie dann doch gefügig machen zu können, und er könnte sie jetzt auch mit Gewalt zur Liebe zwingen, und dass ihm das nicht gelingt, sieht ja dann auch im Übrigen der Chauffeur ein, der ja dann das Auto stoppt und dann irgendwann diese doch auch sehr langdauernde, ziemlich schreckliche Szene unterbricht dadurch. Klar sehen wir jetzt als Derangierten dann Robert De Niro da stehen, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt Mitleid in dem Sinne dafür haben, dass er jetzt ein Vergewaltiger ist oder so, sondern ich glaube eher, dass wir wirklich sehen, dass diese Figur halt im hohen Maße kaputt ist und nicht in der Lage ist, sich entsprechend einer Frau gegenüber zu verhalten, was sich ja dann eben auch zur Tragödie seines Lebens wird, was, glaube ich, nicht mindert, dass sie eben auch ganz klar hier das Opfer dieser Vergewaltigung ist. Bei der ersten Sache ist es tatsächlich sehr viel schwieriger, weil wir hier eine Frau haben, die es zu genießen scheint, vergewaltigt zu werden, die also regelrecht danach ruft, und das wird dann auf so ganz merkwürdige Weise auch inszeniert, dass es doch unangenehm ist, und dann noch diese Pointe kommt, dass sie denen dann wieder begegnet, also ihrem Peiniger wieder begegnet, und
doch, das ja, wir kennen schon. Nur
genau, und dies aber in so einem Modus des Flirts geschieht, das ist sehr, ja, ich kann das auch irgendwie nicht richtig einordnen, was das eigentlich soll, außer dass es blöd ist.
Ja, ich würde sagen, am meisten ist dieser Film bei sich in den Sequenzen aus der Kindheit. Wir haben ja schon am Anfang
das
Zitat von Sergio Leone gehört, dass er gesagt hat, er versucht mit seinen Filmen, im Endeffekt die verlorene Zeit zurückzuholen. Es ist der Gedanke so ein bisschen, dass er das Kino seiner Kindheit in seiner Größe, in der die Welt so weitläufig und unendlich und voller Möglichkeiten erscheint, dass er die immer wieder reproduzieren wollte. Er projiziert das auf den Western, wo dann alles unendlich weit ist. Pauline Kael hat gesagt, ja, bei ihm sind die Straßen doppelt so breit wie bei jedem amerikanischen Western-Regisseur. Und dieses Gefühl von Freiheit, von Unschuld, aber auch von einer Sehnsucht, die in das Düstere treibt, die finde ich wahnsinnig toll geschildert. Also wenn sie da unter diese Totalen sind und diese Architektur so über ihnen thront und diese Panflöte dazu erklingt, das sind wirklich atemberaubende Kinomomente. Und auch diese nicht unschuldige, aber unschuldigere Episode, wo er diese Süßigkeit kauft, mit der man diese Jugendprostituierte Peggy irgendwie kaufen kann, aber sie dann selber isst, wie so ein Kind aus der Überraschungsei-Werbung, das irgendwie das nicht schafft, das nicht zu essen, um das zweite zu bekommen. Mhm. Also er diesem kindlichen Verlangen nachgibt und wir dann wissen, er wird für immer so bleiben, dass diese Ebenen miteinander verschränkt sind und so fließend ineinander
übergehen. Aber das ist nicht er, oder? Ist das nicht der andere? Oder habe ich das
vergessen? Max? Ist das Max?
Das ist
doch, das ist er, oder?
Nee, das ist nicht er auf jeden Fall,
glaube ich. Nee, das ist nicht Noodles.
Na gut, dann ist es
ein anderer.
Na gut, auf jeden Fall wollte ich sagen, durch diese Verknüpfung der Zeitebenen bleiben sie auf gewisser Weise auch immer Kinder. Sie sind die, die immer die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung brauchen, die nicht die Geduld haben, die Sergio Leone in seinen Filmen so austrägt. Und ich glaube, das ist vielleicht das Größte, was er negativ über Figuren zu sagen hat, dass sie nicht der Ästhetik seiner Welten irgendwie entsprechen, dass sie sich da so ein bisschen gegen sträuben und dass sie die Sachen immer beschleunigen wollen. Und ich glaube, darin liegt vielleicht die stärkste Verurteilung, die er halt ästhetisch ausdrücken kann. Aber diese Szene dieses Kindes, das dann diese Süßigkeit selber ist, die finde ich auch irgendwie so einen tollen Gedanken. Also diese Kindheitssequenzen finde ich absolut das Stärkste dieses Films.
Ich finde das ganz witzig, als ich den jetzt gesehen habe, war ich so ein bisschen an The Irishman erinnert, wo ja Robert De Niro künstlich verjüngt wird. Und hier wird er ja aber eben nicht mit Computereffekten, sondern mit Make-up quasi künstlich älter gemacht. Und sind ja zwei Filme mit einer sehr langen Laufzeit über eine Gangsterkarriere. Und wo dann die Hauptperson eben von Robert De Niro gespielt so ein bisschen reflektiert über sein Leben, damit nochmal konfrontiert ist, was er gemacht hat. Und in The Irishman ist es ja viel stärker, dass diese Entfremdung von der Welt und von der Frau ihn auch so richtig leidend werden lässt am Ende, ne, bis dann da die Tür zugeht. Und hier ist es ja so, dass er aber nochmal seinen letzten Standoff da quasi hat mit Max und so tut, als würde er ihn nicht erkennen und da noch einmal so am Ende diese Oberhand vielleicht gewinnt auf eine Art. Wie deutet ihr denn dieses Ende? Also was will Leone damit, damit aussagen? Weil bei Scorsese habe ich schon noch so eine stärkere oder klarere Tragik darin gesehen, dass das alles ein tragisches Leben war. Und hier habe ich mich gefragt, was er am Ende mit dieser Freundschaftsszene noch erreichen möchte.
Das ist schon sentimental, insofern als wir hier doch eine Figur haben, die nicht in der Gegenwart ankommen will, also sich jetzt auch nicht diesem Politischen in der Weise öffnen will, dass man sagt, gut, jetzt ist eben der moderne Gangster am Ende auch ein Abgeordneter oder so, sondern es gibt dann doch immer, wie er auch betont, Dinge, die hätten wir früher nicht gemacht, und dass man dann bei irgend so einer, auch wenn sie noch so diffus ist, Gangstermoral bleibt. Das ist vielleicht so etwas, das dann auch Sergio Leones Kino sehr deutlich macht, dass er bei aller Amoralität, die er jetzt uns gezeigt hat, die im Wilden Westen herrschte, dann doch sich da irgendwie wohler fühlt als in der modernen Gesellschaft, wo dann vielleicht alles nur über Scheckbücher und Pöstchen und so weiter geregelt wird. Also, dass er hier noch einmal so einen gewissen Gangster-Ethos etablieren möchte oder zumindest sich von ihm noch einmal würdig verabschiedet. Das ist ganz schön, denn es landet ja dann auch alles auf dem Müll im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, diese neue Welt zieht so ein bisschen an ihm vorbei. Da kommen diese Autos, da ist irgendeine Feier und er steht sehr einsam da. Sein einziger Freund, das Einzige, was ihm im Leben irgendeine Form von Sinn und Verbindung noch gegeben hat, stellt sich als langjähriger Betrug raus. Dieser andere Mensch hat alles, was er eigentlich wollte und ist doch nicht glücklich, nimmt sich wahrscheinlich in einem Müllschlucker, was ja auch ein Urteil über die eigene Selbsteinordnung sicher darstellt, das Leben. Und es bleibt jemand zurück, der es nicht ertragen kann. Dann kommt wieder dieser Zeitsprung und wir sind wieder in der Opiumhöhle, das eingefrorene Gesicht. Am Ende wird sowieso alles Gesicht bei Sergio Leone. Selbst dieser Müllschlucker verschwindet im Dunkeln und hinterlässt so zwei große rote Augen. Alles in diesem Film scheint uns irgendwie ansehen zu wollen und alles scheint uns erzählen zu wollen, dass dieses Leben diese Menschen nicht glücklich macht. Ich glaube nun, das ist natürlich erstmal keine wahnsinnig tiefsinnige Aussage. Ja, das Verbrechen, das ist schrecklich und das führt in die Einsamkeit, das führt in die Selbstzerstörung. Und ich bin jetzt auch heute gerade bei sowas wie The Irishman, ich ja wie schon in unseren Folgen besprochen, natürlich sehr schätze. Aber ich frage mich, wie lange kann man denn solche Sachen in der Retrospektive noch bewahren? Also hält man sie nicht irgendwann, wenn man immer wieder von ihrem Ende erzählt, von solcher Männlichkeit, von solchen Verbrechen, von solcher Gewalt, hält man sie dadurch nicht im Kino dann doch irgendwie am Leben? Ist das vielleicht die gebrochene Form, in der sie weiter existieren? Aber hier sehe ich dann doch an diesem Ende einen Schmerz auf allen Seiten. Alle diese Menschen haben sich selber zugrunde gerichtet, keiner ist glücklich und für keinen gibt es ein gutes Ende. Und dass das am Ende von Leones Karriere steht, dieses eingefrorene Opiumgesicht, dieser Gedanke, ja, es bleibt den Menschen vielleicht nur noch, sich zu betäuben, sich abzulenken, vielleicht zum Beispiel mit dem Kino, das ist schon eine sehr düstere Endnote.
Was würdet ihr denn sagen? Also nicht nur Leone, sondern auch Morricone ist von uns gegangen. Welche Lücke haben die hinterlassen oder wird die doch von noch lebenden Regisseuren wie zum Beispiel Quentin Tarantino irgendwie auch ausgefüllt?
Ja, ich glaube, das ist eine Lücke, die man nicht ausfüllen kann. Und ich weiß gar nicht, ob sie eine Lücke hinterlassen haben oder ob sie nicht einfach eine Ära verkörpern und die irgendwann endet. Ich kann mir jetzt auch gar nicht so gut vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn Leone noch 20 Jahre länger Filme gemacht hat. Morricone war ja auch Komponist, der jenseits des Films komponiert hat und er war auch einer, der für ganz andere Filme und nicht nur für Western berühmt war. Es sind ja gar nicht so viele Western wie Morricone, wie man immer glaubt. Also Morricone hat, glaube ich, 500 Filmmusiken geschrieben und für 30 Western oder so hat er Musik geschrieben. Es ist also gar nicht so dominant, wie man das immer glaubt, was aber sehr auch für seine Musik spricht, dass man immer denkt, eigentlich jede gute Westernmusik muss von Morricone sein. Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne eine Lücke ist, sondern dass damit eine Ära zu Ende geht und dass dann Leute wie Tarantino wieder was ganz Neues damit gemacht haben, dass sie auch sagen, okay, wir nehmen das Comichafte, wir transferieren es jetzt wieder zurück in die USA, wir verbinden es mit anderen Fragen, also zum Beispiel mit Fragen der Unterdrückung von Schwarzen, wie das in Django Unchained geschehen ist. Und ich glaube, man muss auch jetzt überlegen, will man jetzt auch dann so eine postmoderne Zitierweise irgendwann ins Unendliche treiben und dass es dann auch nur noch so ein additives Aneinanderreihen wird, wie man das zum Beispiel bei einem Guy Ritchie sehen kann, wo man sagen muss, gut, das ist halt alles irgendwie da, aber er gibt trotzdem keinen Film und schon lange keinen guten. Und deswegen glaube ich, muss man eher mal wieder so sich grundsätzlicher fragen, wie kann man eigentlich eine populäre Unterhaltung im Kino schaffen, die aber auch wirklich kinogerecht ist und wo man nicht sagt, ach, das hätte man auch noch gerade auf dem Smartphone gucken können, weil das kann man mit Leone-Filmen nicht. Und wie kann man trotzdem auch das Experiment wagen? Also das finde ich eigentlich das, was so ein Erbe sein müsste, das man jetzt antreten sollte. Nämlich, dass es hier gelungen ist, sowohl musikalisch als auch filmisch zu experimentieren, als auch wirklich zu unterhalten. Und dass das heute oft sehr, sehr getrennte Wege geht, ist sehr schade. Und da sollte man sich vielleicht eher dran erinnern, ob man das dann im Genre des Western tut oder in einem anderen Genre. Das bleibt ja dann jedem Regisseur überlassen.
Ja, das frage ich mich nämlich auch. Dieses Kunststück, ne, den Italo-Western oder den Spaghetti-Western auf einmal so auf den Plan zu setzen und explodieren zu lassen. Ne? Könnte das, ja, wird das auch nochmal passieren? Vielleicht kann die Bewegung auch aus Europa kommen oder ist es vielleicht in Asien mittlerweile oder irgendwo anders? Und das finde ich auch interessant, ob das nicht vielleicht eher das Erbe ist, als zu sagen, wir machen jetzt nochmal Filme mit solchen Männerfiguren, wir müssen nochmal den Western machen. Denn ich habe immer so das Gefühl, gut, ich bin in dem Genre nicht so stark drin, aber dass viel von auch so heutigen Western, die rauskommen, gut, da wird dann manchmal gesagt, diesmal haben wir jetzt Frauen in der Hauptrolle oder es geht um ein paar andere Themen, aber meistens wirken sie auf mich nicht so radikal neu gedacht, wie sie das, glaube ich, manchmal selbst von sich denken. Was denkst du, Lukas?
Ach, Wolfgang hat schon alles gesagt, was ich dazu noch beitragen wollte. Ich glaube auch, diese Gleichzeitigkeit von Filmkunst und einer großen Öffentlichkeit, die ist im Kino selten gelungen. Wir haben dann vielleicht Leute wie Chaplin oder sicher auch eben Leute wie Sergio Leone, aber es passiert selten und es passiert gefühlt immer seltener. Es spaltet sich immer weiter auf in eben so spezifische kleine Nischen und dann die letzten eine Masse versammelnden Filme, die genauso wie Leone eben vom Comic kommen, aber die da keine eigene Stimme mehr drin entwickeln, die das nicht mehr filtern durch jemanden, der eine Vision und eine Vorstellung von der Welt hat, sondern die rein algorithmisch halt komplett an Zielgruppen orientiert sind. Und ich glaube halt, die Präsenz von Leuten, die sich gegen das Diffuse, das Allgemeine, das Unklare stellen, wie eben Leone, an denen fehlt es. Aber ich glaube, das wird es auch immer in irgendeiner Form geben und ganz verloren gehen wird es natürlich nicht. Man wünschte sich nur, es gäbe mehr davon.
Ja, das stimmt. Dann sind wir am Ende mit unserem Sergio Leone Podcast. Nächstes Mal machen wir Wong Kar-wai und dann müssen wir doch vielleicht nochmal wieder Abstimmung über Regisseurinnen machen. Ich glaube, ich muss mal wieder mehrere Filme von Frauen schauen, merke ich gerade. Aber bei Wong Kar-wai haben wir ja auch einen ganz anderen Gestus, als wir zum Beispiel bei Leone hatten. Dann danke ich euch auf jeden Fall, dass, ja, dass ihr mit mir nochmal durch dieses Werk durchgegangen seid.
Ja, sehr gerne. Es war
mir eine große Freude.
Und ja, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal wieder, nämlich in der nächsten Mailback-Folge. Und vorher gibt es noch die nächste Abstimmung. Kriegt ihr dann eine Mail. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss.